Horten hört ein Hu und du hörst beim Dorfkino-Podcast mit Tim und Felix zu.
Und da sind wir wieder. Ja, ich entschuldige mich schon mal vorab für meine etwas anders klingende Stimme, denn ich bin leider leicht verschnupft. Es tut mir leid, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem gleich mal an mit unserer ersten Kategorie, nämlich den Trailern. Ja, da haben wir für euch die Trailer aus dem letzten Monat, also seit der letzten Episode, rausgesucht, die für uns oder für euch wahrscheinlich interessant sind. Und ja, wir fangen an mit Pets. Oder der ausführliche Titel lautet The Secret Life of Pets. Ja, in diesem Trailer, es ist ein Animationsfilm der Illumination Studios, das sind auch die, die jetzt gerade den aktuellen Kinofilm Minions machen oder eben Despicable Me oder auf Deutsch Ich einfach unverbesserlich, und die haben jetzt einen Trailer rausgebracht zu eben diesem Film, der kommt im Sommer 2016, und Tim, wir haben uns den Trailer ja angeschaut. Was sagst du, hat er dir gefallen, hat er dir nicht gefallen, und freust du dich auf den Film?
Ich fand ihn unfassbar scheiße niedlich. Er war so süß, die kleinen Viecher waren so kleine Frettchen.
Ja, also man sieht einfach so, wie die Haustiere, was sie so machen, wenn die Herrchen und Frauchen weggegangen sind. Und es war schon sehr witzig, man hat auch wieder eine gute Besetzung für die Stimmen, die es dann geben wird. Unter anderem Eddie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart und Louis C.K., was schon mal recht große Namen sind im Comedy-Business. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, sah nach einem schönen animierten Film aus, für groß und klein, wie man so schön sagt. Und ich denke, dass Pixar da mittlerweile mit Illumination Studios einen recht großen Konkurrenten hat, denn sowas wie Minions läuft ja super und Pets sieht nach einem guten nächsten Film aus. Dann haben wir uns den Trailer angeschaut zu Kung Fu Panda 3. Das ist ja eher so dein Steckenpferd, Tim. Also ich als Außenstehender, der die ersten beiden Teile leider noch nicht gesehen hat, ich fand ihn witzig. Aber was sagst denn du dazu?
Ja, also man hat es jetzt nicht gesehen, aber mir hat es eine kleine Träne in den Augenwinkel gepresst, weil, es ist jetzt kein Spoiler, beim zweiten Teil wird sozusagen die Sache erklärt, dass Po, also der Kung-Fu-Panda, von seinen Eltern entrissen wurde, als das Pandadorf angegriffen wurde, und die nachfolgenden Szenen fand ich so unfassbar scheiße traurig, und es war so schön, so zwei Vollidioten zu sehen, die sich so treffen. Es ist irgendwie, also man sieht halt, wie Po irgendwie aus dem Haus geht, und dann ist da dieser riesige andere Panda, der auch so wie so Hulk dasteht, so, und der dreht sich so um und er sieht so dumm aus. Also jetzt nicht irgendwie hässlich oder lächerlich, sondern er sieht halt einfach aus, als wäre er halt nicht das schärfste Messer im Schrank. Und irgendwie ist es dann so, ja, ich habe meinen Sohn verloren. Vor langer Zeit. Ja, ich habe meinen Vater verloren. Das tut mir leid. Viel Glück bei der Suche. Ebenso. Und alle so gucken beide an, so, oh Gott, seid ihr behindert.
Tja.
Ich fand es aber irgendwie niedlich und traurig, aber auch lustig und
Ja, Kung Fu Panda 3, denke ich, kann man mal machen. Nur mal zwischendurch, ihr könnt natürlich alle Trailer, über die wir reden, die verlinken wir auch auf unserer Webseite, einfach unter www.dorfkino-podcast.de. Dann könnt ihr euch dort die Trailer anschauen, unter anderem auch den nächsten. Ja, Paranormal Activity 5, Ghost Dimension. Ja, Paranormal Activity hört nicht auf, es kommt immer mehr. Und so wird es auch einen fünften Teil der Schocker-Reihe geben, die ja immer nur mit Jumpscares arbeitet und sonst eigentlich nichts drauf hat im Horror-Genre. Tim, du bist eigentlich schon Fan, kann man so sagen?
Ja, nicht Fan, aber ich fand den ersten unfassbar gut. Und auch den sonst zweiten fand ich gut. Und den dritten fand ich auch okay. Den vierten fand ich scheiße, aber ich freue mich jetzt auf den fünften. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich mag die Filme. Ich mag die Filme.
Ich mag sie nicht, denn ich schaue recht viele Horrorfilme. Und sie sind für mich so der Inbegriff des Mainstream-Horrors, der einfach zu langweilig geworden ist, weil nur mit Jumpscares gearbeitet wird. Und es gibt einfach so viel interessantere Methoden, mit denen man arbeiten kann, aber über die reden wir vielleicht ja auch noch später. So, dann haben wir uns den Teaser-Trailer zu Sharknado 3, Oh Hell No, angeschaut. Und ja, sie fangen den Trailer so an: alle guten oder alle großen Filme haben drei Filme. Der Pate, Herr der Ringe, Batman, und dann Deswegen kommt auch ein dritter Teil von Sharknado, also schon mal so richtig platt wieder. Und man sieht erste Szenen, es sind die gleichen Schauspieler, es sieht wieder richtig dumm aus. Diesmal spielt noch David Hasselhoff mit, also es wird noch trashiger, als es sowieso schon ist. Aber ich hab Bock drauf als großer Sharknado-Fan, denn das ist Trash, den man einfach lieben muss. Ja, ich würde sagen, du bist da entweder in ähnlichen Meinung oder du bist gar kein Fan von Sharknado. Wie sieht's aus, Tim?
Ich fand den ersten unfassbar scheiße langweilig.
Okay, die ersten 30 Minuten sind auch sehr langweilig, aber danach wird's einfach so trashig, dass es gut ist.
Ja.
Okay, weiter geht's dann mit Snowden. Ja, es ist ja schon eine sehr erfolgreiche Dokumentation über Edward Snowden rausgekommen. Und jetzt kommt auch ein Hollywood-Blockbuster dazu raus. Man hat im Teaser noch nicht viel dazu gesehen, man hat nur so ein bisschen die Laufbahn wurde dargestellt von Edward Snowden. Also in der Armee mit 20, dann bei der CIA mit 22, bei der NSA mit 27 und dann mit 29 der meistgesuchte Mann der Welt. Ja, mehr weiß man noch nicht, aber es spielt mit Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicolas Cage, Zachario Quinto, also alles recht große Namen. Gerade Joseph Gordon-Levitt, da bin ich ein großer Fan von und er als Snowden, ja, kann ich mir vorstellen. Also der ist als...
Was wäre, wenn Nicolas Cage Snowden wäre?
Oh Gott, dann wird's trash.
Ja, genau, dann ist es so ein Meme-Feuerwerk.
Oh Mann.
So, no, not the beast.
Ja, aber ich bin halt gespannt auf eine Hollywood-Umsetzung und wie kritisch sie halt mit dem Thema Snowden umgehen, beziehungsweise auch wie kritisch sie mit der ganzen NSA-Sache umgehen. Ja, weil Hollywood ist ja halt doch sehr USA-bezogen, da bin ich
Was?
Mal...
Gar nicht.
Überhaupt nicht.
Ach, du redest gar nicht von Bollywood.
Dann, der allerletzte Trailer im Bunde war Fuck You Goethe 2. Das ist jetzt der zweite Teaser-Trailer. Man hat schon einiges gesehen. Also in Fuck You Goethe 2 geht es darum, dass sie eine Klassenfahrt machen in der 10. Klasse, also die 10b wieder, auch schon wie im ersten Teil. Und diesmal fliegen sie nach Bangkok und haben da
zum
eben...
Zum Tatort von Hangover 2.
Ja, genau. Und haben dort eben den Spaß ihres Lebens oder auch nicht... Übliche Verdächtigen sind wieder an Bord, also so Chantal und ähnliche Gefährten aus dem ersten Film.
Ich muss sagen, die Trailer machen mir den Film kaputt. Also als ich den Trailer zum ersten gesehen habe, habe ich überhaupt keine Lust drauf gehabt. Ich habe mich gesträubt, bis wir in Deutsch einmal es geguckt haben und dann fand ich den Film auch gar nicht schlecht. Aber ich habe überhaupt keine Lust, Fuck You Goethe 2 zu gucken, weil ich den Trailer nur scheiße finde.
Ja, geht mir ähnlich. Vor allen Dingen leider...
Abteaser.
Der erste Film wurde mir auch so ein bisschen kaputt gemacht, denn ich habe den zur Premiere gesehen in Karlsruhe, als Elias Mbarek sogar da war. Hatte ich meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt. Und dann saßen wir dort im ZKM und der war da und es waren sehr viele jüngere Mädchen da, die...
Und alle...
Ja, so ungefähr.
Oh.
Aber wir haben den Film gesehen und der war nicht schlecht, kann man sagen. Das Ding war aber bloß... Er wurde so ewig lang gezeigt und er war sogar der erfolgreichste Film des Jahres und er wurde zum Meisterwerk des deutschen Filmemachens heraufbeschworen, was dann wiederum nicht stimmt. Es ist ein guter, solider Film, aber halt mehr auch nicht.
Ist das ein typischer deutscher Comedy-Film irgendwie?
Nee, nicht ganz typisch deutsch, muss man sagen.
Aber also, es hat so seine deutschen Züge.
Ja, was auch seine deutschen Züge hat, ist der Trailer zu Heil. Den haben wir jetzt nicht mit drin, den möchte ich nur mal als kleinen Geheimtipp einbringen.
Hat das was mit Hitler zu tun?
Ja, es geht um Nazis in Deutschland, die Polizei und alles, aber auch
das ist
witziger.
Ja vollkommen unrealistisch, nein, oh komm, es gibt ja gar keine Nazis in Deutschland.
Das ist sehr, also sieht sehr witzig aus, ist halt auf die Comedy-Seite, also keine Ahnung, wird über Nazis geredet, über die Antifa, all sowas und im Trailer auch schon so ein richtig billiger, mieser Gag drin, auf die ich aber eigentlich stehe. Wo ein Polizist dann im Gericht sitzt und sie sind doch auf dem rechten Auge blind und dann sieht man den Richter und der ist halt auf dem rechten Auge hat er eine Verstümmelung und kann somit nichts sehen. Es sind so richtig miese Gags, aber die finde ich eigentlich dann wieder so schlecht, dass sie gut sind. Aber der restliche Trailer sieht eigentlich nicht schlecht aus und ich bin gespannt auf Heil. Nur mal so als kleiner Tipp von mir. Ich würde sagen, wir gehen aber gleich mal weiter zur nächsten Kategorie, was wir gesehen haben. Ja.
Habe ich mal wieder mehr als du geguckt.
Ja, denn ich war im Urlaub, ich arbeite jetzt nebenbei ein wenig und Dinge und Dinge und Dinge.
Ach geil, und mit Dr. House habe ich jetzt auch angefangen. Ich habe die ersten vier Folgen geguckt jetzt.
Ja, und?
Ich find's total krass, wenn man jetzt Staffel 5 und 6 guckt oder so, keine Ahnung, das sieht so aus wie eine gute Serie, aber irgendwie hat mich die erste Folge brutal an Sin City erinnert, weil die unwichtigen Sachen sind schwarz-weiß. Und der Rest ist orange.
Ja, also sie haben am Anfang noch...
unfassbar cool.
Sie haben am Anfang noch sehr viel rumexperimentiert, muss man sagen. So die ersten drei Staffeln, was es da alles an Stilmitteln gibt.
Finde ich unfassbar geil. Ich fand's echt gut. Also und auch die Kamerafahrten sind super lustig.
Genau, und ich fand das auch alles sehr cool. Dann hatten sie so ihren Stil gefunden, alles gemacht. Staffel 6 war dann rein storytechnisch so das Beste bisher. Und jetzt Staffel 7, storytechnisch immer noch sehr gut, was ich jetzt noch gesehen habe. Also es gibt 8 Staffeln insgesamt. Und Staffel 7... da holen sie dann wieder die Keule raus aus den ersten Staffeln. So mit geilen Einstellungen und so weiter. Da gab es zum Beispiel in Folge 14, war das, glaube ich, eine der geilsten Szenen überhaupt. Da haben sie sozusagen die legendäre Pulp-Fiction-Szene nachgestellt, wo Samuel L. Jackson und der andere, der auch das mit dem Burger gesagt hat.
John Travolta.
Genau, mit der Waffe ihn bedrohen und er aus seinem Trinken trinkt und sowas. Und das genauso nachgestellt. Die komplette
I dare
Szene.
You, I double dare you, motherfucker. Ich glaube, falsch zitiert, egal. Bin interessiert.
Aber richtig gut nachgestellt. Es war dann so sozusagen eine Art Traumsequenz. Und sowas kam dann auch in der Folge darauf noch. Traumsequenz, wo sie einfach berühmte Szenen aus Filmen nachgestellt haben, was ich unglaublich genial fand. Und das zeigt auch so ein bisschen einfach diese Detailverliebtheit, die Dr. House hat. Also so Dinge, wie man sieht, glaube ich, man sieht einmal, also man sieht es öfter, er wohnt in 221 und dann halt in Wohnung B. Also 221B, als Sherlock-Fan weiß man, dort wohnt auch Sherlock Holmes. Das ist die Hausnummer von Sherlock Holmes.
Wenn er jetzt in 221B Jump Street gewohnt hätte, hätte ich es noch gefeiert.
Das ist, glaube ich, 21.
Aber es wäre trotzdem lustig.
Ja, wäre aber was anderes.
Ja.
Aber das zeigt so ein bisschen dieses Genie, was auch Sherlock ja so ist und Dr. House. Aber Staffel 6, wie gesagt, war storytechnisch sehr, sehr stark. Ging auch in eine komplett andere Richtung mal. Staffel 7 ist so ein bisschen back to the roots. Etwas witziger wieder, aber trotzdem noch recht düster und wie halt Dr. House so ist. Und ich bin gespannt, wie sie es zum Ende bringen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt.
Was ich halt echt cool fand, das hat mich total gefreut irgendwie. Es ist... du siehst es nur eine Sekunde und es ist auch nicht mal irgendwie eine Videospiel- oder Filmreferenz, sondern es ist einfach in der zweiten Folge von Staffel 1, die allererste Szene, die du siehst, ist ein Close-up von seinen Schuhen.
Ja,
ultra lustig.
Aber davon haben sie so viel gute Sachen drin.
Finde ich ultra geil.
Diese Detailverliebtheit zieht sich durch die ganze Serie und es ist deswegen auch mittlerweile eine meiner Lieblingsserien und hat die 8,9 auf IMDb auf jeden Fall verdient, würde ich sagen.
In der Tat.
In der Tat. Ja, dann darfst du weitermachen mit deinem ersten Film.
Und zwar Ich bin Legende.
Gott sei Dank haben sie es nicht auf Deutsch übersetzt. Der englische Titel ist beibehalten worden und es geht um I Am Legend.
Ja, ganz kurz, ultra lustig. Ihr kennt ja Gronkh alle, ne? Der liebe Herr Gronkh hat ja auch eine Firma. So, und diese Firma, also ist untergliedert in Playmassive, Playnation und ich glaube noch eins. Egal, jedenfalls Playmassive behandelt Videospiele. Und dann am 1. April haben die immer so lustige Witze gebracht. Also die ist so im Prinzip Nachrichtenmeldungen, die aber natürlich fake sind. So. Und dann gab es halt Schockmeldung. So, alle Spiele, die in Deutschland rausgebracht werden, müssen komplett 1:1 auf Deutsch übersetzt werden. Das Assassinen-Credo. Und so. Und dann, ich bin Legende. Egal. Ja, also okay. Ein Film mit dem lieben Will Smith.
Und einem
Hund. Ich Will Smith, du Will Smith, wer will Eis? Bruce Willis.
Oh Gott.
Oh mein Gott. Ja, okay.
Oh Gott. Oh nein.
Das ist schon nicht schlecht.
Okay. Ja, dann zum Film. Worum geht's denn?
Also, es geht darum... Zombie-Apokalypse! Sie werden nicht Zombies genannt, glaube ich. Aber es geht halt darum, es wird ein Mittel gegen Krebs erfunden, aber es ist kein Mittel, sondern ein Virus gegen Krebs. So. Und der Virus gegen Krebs ist zwar ein Virus gegen Krebs, aber auch ein Virus gegen Mensch. Ja. Also, Virus macht nicht Krebs kaputt, sondern Mensch zu Tier. Zu kaputt Tier. Ja, die Leute werden halt zu Zombies, Punkt.
Ja, aber keine Standard-Zombies.
Ja, genau. Und zwar, sie vertragen kein Sonnenlicht. Und sie fressen Tiere. Und sie sind nicht auf Gehirn aus.
Ja.
Und, ja, gut, es wird schon... egal, jedenfalls, er ist halt der Letzte in Ground Zero. für die Leute, die es nicht wissen, das ist Manhattan. Und er versucht halt im Prinzip, also er ist ein super genialer Wissenschaftler, was sonst, und er kann ultra gut schießen und ultra gut Auto fahren und er hat einen Hund, der alles kann und er kann auch mega gut kochen, hat ein cooles Haus, er ist ein Tausendsasser und er versucht halt im Prinzip ein Heilmittel gegen diese Krankheit zu finden. Ja gut, typischer Hollywood-Movie, macht Spaß zu gucken und es gibt auch so ein paar Szenen, wo da ist mir echt die Düse gegangen und zwar sein Hund rennt in ein dunkles Haus rein und die Verfolgungsszenen fand ich so krass.
Ja, und jetzt auch nochmal, Achtung Spoiler, weil ich habe den Film auch gesehen, die Szene, in der sein Hund stirbt, war die traurigste Szene im ganzen Film, finde ich. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht.
Nee, traurig fand ich die Szene, als die Frau kam, weil alles lief gut, solange keine Frauen da waren. Auf einmal kommt eine Frau und scheiße.
Ja gut, es, aber ja, das war jetzt dann auch. Also ich würde sagen, Spoiler wieder rum. Mhm. Insgesamt, wie fandest du den Film? Du hast gerade schon gesagt, ja, Hollywood.
Ja, es ist mal, also du kannst, also ich kann ihn ein bis zweimal gucken und dann brauche ich wieder ein Jahr oder zwei, um ihn wieder genug vergessen zu können, um wieder Spaß dran zu haben. Und es gibt so ein paar lustige Bilder, da haben sie dann das Titelbild von I Am Legend zu I Am Leg umgemacht. Das ist einfach nur so ein fettes Bein und dann haben sie den Film, haben sie einfach so ein blödes Bein eingefügt, was überall rumhüpft und Leute erschießt. Ja, und ein paar interessante Sachen und zwar, es gibt eine Szene, wo die Brooklyn Bridge zerschossen wird und das Studio hat allein 5 Millionen Dollar nur für diese eine Szene verbraten. Und die haben, wie war das? Die haben 1000 Requisiten, die eigentlich dem Militär gehören, benutzt, also Helikopter, Schiffe, Soldaten, Waffen, haben glaube ich sogar echte Raketen eingesetzt.
Ja, kann
ja.
sein.
Ja, also die haben echt da einiges aufgeladen und im Prinzip, die haben halt anscheinend auch irgendwie 2500 Pflanzen eingeflogen, um sozusagen die Kulisse so aussehen zu lassen, als würde langsam die Vegetation Ground Zero zurückerobern.
Man muss aber auch sagen, der ganze Film sieht rein szenentechnisch, wie das so aufgebaut ist, immer schöner. Oder was ist ja. schön, aber immer ja, sehr passend
die,
aus.
Die Tiere sehen ein bisschen hakelig aus, aber der Film ist von 2007, also kann man es ihm echt nicht übel nehmen. Der Film ist wirklich gut.
Ja.
Vom Screenplay her.
Ja.
Von der Story lässt sich drüber streiten.
Genau.
Aber, so. Der liebe Herr Swift,
ja.
Der hat auch so ein bisschen Szenenintest betrieben. Also er hat es gibt eine Szene, wo er seine Tochter zum allerletzten Mal sieht und seine Tochter ist auch im echten Leben seine Tochter.
Mm. Also so. Macht er ja gerne.
Also ja,
seine,
after seine, Earth.
Ja, gut. Aber da war das noch eher das positivere Beispiel, muss man mal sagen.
Hier jetzt. Ja, mit hier. Willow Smith.
Ja,
mit,
ja.
Seiner kleinen.
Ja, ja. Das war ja noch okay. Ist mir jetzt auch gar nicht so krass aufgefallen während des Films.
Nö. Aber Filme, die ich viel, viel lieber von ihm mag, sind zum Beispiel iRobot. Ich liebe iRobot.
Ich hasse iRobot.
Ich liebe iRobot.
Ich hasse
iRobot. Warum hast du iRobot?
Weil ich diesen Film so langweilig und vorhersehbar wie kaum einen anderen fand. Es tut mir leid.
Er ist unfassbar vorhersehbar, aber ich finde die Idee einfach cool.
Die Idee
dass du
ist
geile auf, Roboter
ist, ist auf jeden Fall
cool. Die sehen voll böse aus.
Aber das war so vorhersehbar. Ich habe den viermal versucht zu schauen. Also
angeguckt und am vierten Mal war er so vorhersehbar.
nee. Beim vierten Mal habe ich es geschafft, ihn ganz zu schauen, weil ich davor immer eingeschlafen bin. Da sieht man mal, also das hat nichts. Also es war auch nicht immer jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Uhr nachts, wo ich den geschaut habe. Es war auch zu normaler
Zeit. Es war 6 Uhr morgens, als ich mich durchgemacht hatte. Das
verstehe ich überhaupt nicht.
Ja.
Naja.
Hancock fand ich scheiße.
Den fand ich okay.
Das Ende fand ich scheiße. Der Anfang vom Film ist toll.
Okay, jetzt aber I Am Legend, 7,2 IMDb-Rating, 65 Meter Score.
Ich gebe ihm 6, aber er ist in Ordnung.
Ich gebe ihm 7. Ich fand ihn sogar ganz gut. War mal ein bisschen was Neues im Zombie-Genre, wenn man das so sagen mag.
Mhm.
Dann komme ich wieder mit meinen alten Latschen. Ich hatte auch Dr. House nochmal. Ich habe auch Peaky Blinders nochmal. Ja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich die ersten Folgen gesehen hatte und die waren schon sehr interessant. Ich bin jetzt mit Staffel 1 durch und ich muss sagen, wow. Ein Wort.
Ist gut.
Ist gut. Es gibt ein Wort, das diese Serie einfach perfekt beschreibt.
Englisch.
Nein.
Scheiße.
Nein.
Gangs.
Fast.
Peaky.
Nein.
Blinders.
Badass.
Birmingham.
Nein, Badass. Einfach Badass.
So wie der Film Badass?
Nein, es ist einfach so, wenn du das Intro schon siehst, denkst du dir, oh ja, Motherfucker, bitte gib mir mehr davon. Der Hauptschauspieler, der Protagonist, also Cillian Murphy, spielt das unglaublich gut. Diese ganze Familie und die ganze Story dahinter ist so oder so gut. Die Serie hat eine Härte, die man sich sonst zu wünschen mag von vielen Serien.
Also ist sie realistisch brutal oder irgendwie so?
Nein, realistisch.
Ich hab's dir ins Auge gepiekt und sein Arm ist abgefallen.
Nein. Also es geht nicht unbedingt um die Brutalität, sondern mit der Härte, mit der alles durchgesetzt wird. Also wenn irgendwie...
Es ist konsequent.
Sehr konsequent, okay. Genau. Das wollte ich damit sagen. Aber auch so die Härte ist realistisch alles. Also die Serie ist alles realistisch soweit. Fällt mir richtig gut und mit die beste Musik, die ich seit langem in der Serie gehört habe, weil sie einfach so gut zu den Szenen passt und wie gesagt, die Szenen einfach so oft so badass macht. Und ja, also sehr schön, es geht um eine Gang im 1919 nach dem Ersten Weltkrieg. Die Söhne sind aus Frankreich zurückgekehrt, haben da jetzt vielleicht ein oder zwei Traumen davon getragen oder Traumata, sagt man, glaube ich. Aber sie führen jetzt wieder die Gang an, namens Peaky Blinders, und die haben ein illegales Wettgeschäft. Und der einer der jüngeren Söhne, Tommy Shelby, versucht das Ganze jetzt dann größer zu machen. Und da gibt es natürlich Verstrickungen, auch mit dem Sheriff und ähnliche Dinge. Aber ist sehr, sehr gut und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Eine etwas unbekanntere Serie, aber auf jeden Fall sehenswert, Peaky Blinders.
Ganz kurz, das klingt... total interessant. Erinnert mich so ein bisschen an Deadwood. Hast du Deadwood gesehen, die erste Folge?
Nee, leider noch nicht.
Okay, Tipp. Also normalerweise, wenn ihr Serien guckt, bitte guckt sie in Originalvertonung. Es sei denn, sie sind koreanisch. Dann bringt
das Ding nichts. Ist, das wollte ich zum Beispiel bei Peaky Blinders auch. Sie machen aber diesen englischen Slang aus den 1920ern. Versteht man leider okay. nicht.
Ist nämlich bei Deadwood... unerträglich schlimm. Also die machen es richtig gut. Es geht halt um Kolonisationszeit von USA, also hier den Frontier, also diese Grenze gegen Westen auszuweiten. Und die reden halt so ein dreckiges Englisch. Also nicht dreckig im Sinne von sie reden wie Assis, sondern das war halt damals sozusagen der Slang der Zeit. Aber du verstehst es nicht. Du kannst es dir nicht angucken. Also bei manchen ist es besser, auch wenn es weh tut für Enthusiasten, guckt es euch dann auf Deutsch an, weil sonst versteht ihr es nicht.
Man muss aber sagen, bei Peaky Blinders zum Beispiel ist die Synchronisation sehr gut gelungen und es bringt trotzdem noch diesen englischen Flair auf jeden Fall mit rüber.
Ganz kurz, habe ich nämlich auch noch bei Vikings probiert. Ich habe Vikings nochmal versucht anzufangen und zwar auf Englisch. Ich habe es immer auf Deutsch geguckt, weil ich mag die Stimme von Ragnar nicht im Deutschen. Die pisst mich ziemlich an. Die ist im Englischen gut, aber die Stimme von seinem Sohn ist so behindert. Der klingt wie so ein kleiner Mongo. Das ist nur
schlimm. Die kriegen nur Kinder schlimm. Auf, immer. Immer sind es Kinder.
Nee, ja, doch, stimmt.
Kinder.
So, apropos Kinder. Wie? Kommen wir jetzt auch dazu.
Es,
und was? Zwar, wir reden jetzt über eine juristische Welt.
Nein, ich glaube nicht, dass das die richtige
Übersetzung ist. Jurassic World.
Ja, Jurassic World. Ein sehr aktueller Film, den du dir da angeschaut hast.
Ja. Ich war im Kino. Ich hatte Spaß am Kino. Ein Film... derart von seinen Vorgängern geprägt wie kein anderer.
Wow, das ist so schön. Das könnte man auch so außen auf die DVD-Verpackung drauf drucken.
Ja, ich habe zwar gerade totalen Bullshit geredet. Ich wollte irgendwas anderes sagen, egal.
Ja.
Also Chris Pratt, kennt ihr vielleicht?
Star-Lord.
Genau, so, wie heißt du? Star-Lord.
Wer hat dir den Namen gegeben?
Ja. Alle. Nee, aber ich habe die ganze Zeit Star-Lord in ihm gesehen. Ich konnte ihn nicht ernst nehmen.
Okay.
Das hat mir
das echt war auch so das getan. Ding, was ich in den Trailern... Ich konnte die Trailer überhaupt nicht ernst nehmen.
Er ist immer Star-Lord, ab jetzt. Er kann nichts dagegen machen.
Naja, das Ding ist aber auch...
Er ist immer gleich.
Naja, ich habe ihn vorher noch in The Office gesehen. Da war er auch sehr gut. Ist eine witzige Rolle und das kann er auch richtig gut. Und dann als Star-Lord hat wieder zu ihm gepasst. Jetzt, ich habe nur die Trailer von Jurassic World gesehen, muss ich dazu sagen. Aber da
sag mir, was du erwartet hast. Ich sag dir, ob es erfüllt wird.
Ich habe erwartet...
Nein. Okay, Entschuldigung. Ja.
Ich habe erwartet, dass dieser Film versucht, an Jurassic Park anzuknüpfen, dabei aber zu klischeehaft ist und die Ernsthaftigkeit nicht rüberbringen kann, die Jurassic Park damals hatte. Einfach weil bestimmte Sachen heute zu witzig wirken.
Nee, nicht weil sie witzig wirken, sondern weil sie einfach, sie haben den Film auf falscher Basis aufgebaut, sage ich jetzt mal.
Okay.
Also Jurassic Park war so, es war der erste Park, die Viecher waren einfach zu stark, die Sicherheitsmaßnahmen waren zu schwach, man konnte es nicht einkalkulieren, es gab unvorhergesehene Unfälle, fertig. So, Jurassic World basiert komplett auf dummen Menschen. Auf Menschen, die so unfassbar dumme Entscheidungen getroffen haben. Die so dermaßen scheiße dämlich sind.
Ja.
Die so, also so hirnrissig, so behindert. Ohne Scheiß, ich kann gerade nicht in Worte fassen, wie mongohaft die Leute in diesem Film sind. Das ist so der größte Gehirndünnschiss, den du irgendjemandem vorsetzen kannst. Das ist die schlimmste Art von dummer Mensch. Ohne Scheiß. Nicht ertragbar. Also, ab sofort Spoiler. Es wird euch wehtun, wenn ich jetzt davon rede. Es tut mir leid. Aber, Alter, nicht ertragbar. Es geht nicht. Okay. Also, ab jetzt Pause, bis ich wieder Spoiler schreie. Ja. Müsst ihr halt angucken, um zu wissen, wann ich Spoiler schreie. Pech für euch. Anyway, Darling. Okay. So, in Jurassic World ist es so, dass der liebe alte Typ gestorben ist. So. Und ein anderer hat seinen Platz eingenommen und der will jetzt einen richtig geilen Park draus machen. Aber nicht aus Interesse an den Tieren, sondern aus Geld. Also, er ist schon mehr an den Tieren interessiert als an Geld, aber seine Managerin, die die zweite Hauptrolle in diesem Film leider hat, die scheiße doof ist, denkt nur an Geld. So. Und dann haben sie noch ein paar ruchlose Wissenschaftler engagiert und die kamen dann auf die Idee, wie geil wäre es jetzt, wenn wir einen Dino erschaffen? Du denkst du dir jetzt so, muss irgendwie sowieso sein. Wie geil wäre es, wenn wir jetzt einen Dino erschaffen, der sich tarnen kann? Also den kannst du so nicht sehen. Er kann Wärmebildkameras täuschen, indem er seine Haut verändert. Er kann unfassbar gut sehen, ultra gut riechen, ultra gut hören. Er kann hat so eine Wärmebildkamera. Er kann mit Raptoren kommunizieren. Er kann mit anderen Dinos kommunizieren. Er ist stärker und schneller als ein T-Rex. Und er ist intelligent. Okay, was könnte wohl passieren, wenn wir so ein Vieh machen? So, die erste Szene, wo du das Vieh siehst, ist, die Kamera fährt halt hin und dann siehst du so ein halbfertiges Gehege. Komisches Vieh ist da anscheinend schon drin. So, und dann wundern sich so, der ist ja aus dem Gehege ausgebrochen, was machen denn die Kratzspuren an der Wand? Das Vieh ist 15 Meter hoch. Die Wand ist, 18 Meter hoch. So, dann sind, also jetzt Achtung, Spoiler, ja, es sind nur Fake-Kratzer, aber er hat sie an der höchsten Stelle des Dings gemacht. An welchen Stellen fehlen noch die Platten? Wer macht denn bitte so ein scheiß Dino in so ein Feld, was doch nicht fertig ist? Wie blöd muss man denn sein? So, dann ist jetzt irgendwann das Vieh ausgebrochen. Daraus entsteht nämlich der ganze Schlamassel. Ja. Und bei allen Jurassic Park Filmen ist es so, dass alles schief geht. So, weil die Leute irgendwie ins Habitat der Dinos eindringen. Hier ist es so, dass sie einfach es nicht schaffen, ein Dino aufzuhalten. Vollidioten. So. Und er bricht halt durch jede Wand durch oder klettert drüber. Und sie merken so, okay, wir haben den gefährlichsten Dino aller Zeiten. Den krassesten Dino aller Zeiten erschaffen. So, mit was für Waffen können wir ihm begegnen? Wie wär's mit Tasern? Okay, lass mal mit Tasern einen 15 Meter hohen Dino, der dich mit einem Biss killt, töten.
Ja.
Pustekuchen. Und wir zurückstecken. Und es ist einfach nur Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung nach nervig.
Oh. Trotzdem muss man sagen, dass dieser Film unglaublich erfolgreich ist.
Ja, hat den Weltrekord gebrochen an Einspielergebnis in einem Wochenende.
Ja, vor Avengers 2, vor Fast and Furious, vor Avengers 1, vor The Dark Knight, vor Harry Potter,
war
vor
Hunger Games. Klar. Also das
vor allem anderen.
Ja gut, aber guck mal.
Was es je gab.
Ja, Jurassic Park ist schon eine Marke gewesen, schon vor langer Zeit.
Langer Zeit.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lang. Aber Ja.
Also All-Time, was es eingenommen hat, Einspielergebnisse, ist Jurassic World jetzt schon auf Platz 5. Auf Platz 1 ist dort nämlich Avatar, auf Platz 2 Titanic, auf Platz 3 Avengers, auf Platz 4 The Dark Knight. Man muss dazu sagen, Jurassic World läuft noch eine Weile. Also an The Dark Knight würde es sehr wahrscheinlich vorbeiziehen. Die anderen weiß man nicht, aber kann gut sein, gerade weil IMAX 3D ja sehr viel Geld einspielt und das dort auch am meisten, denke ich mal, fabriziert wird. Insgesamt, kann man sich anschauen oder nicht?
Ja, er macht Spaß, aber er ist nicht wirklich geil.
Okay, ist das denn der nächste Film, den du gesehen hast? Den wollte ich mir auch anschauen. Den gibt es nämlich jetzt aktuell auf Netflix. Ich darf jetzt mal den Namen sagen. Ich nehme es jetzt einfach mal weg. Pacific Rim.
Genau.
Der kam damals im Kino und war damals...
Pazifisch Kante.
Er wurde überraschend positiv bewertet. Also beziehungsweise es sieht halt aus... Es geht halt um Roboter gegen Seekreaturen, also beziehungsweise Menschen gegen Seekreaturen und die Menschen bauen riesige Roboter, die dann gegen diese Seekreaturen kämpfen.
Oh, ganz kurz noch, habe ich nämlich jetzt gerade gefunden, Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, ist eigentlich auch nicht mehr beim Thema. Nochmal ganz kurz zurück zu Jurassic World.
Ja.
So, habe gerade was gefunden. So, es gibt eine Rechnung, wie viel es kosten würde, diesen Park zu bauen. Und zwar 23.432.400.000 US-Dollar. So. Der Park würde selber 1,5 Milliarden kosten. Und die Insel zu kaufen würde 10 Millionen kosten. Dann 8 Millionen für das Research-Zeugs. Dann 9 Millionen für die Dinosaurier-DNA. 8,5 Millionen, die Dinosaurier selbst zu klonen und aufzuwachsen und so. Und alles, um erstmal alles zu bezahlen pro Tag, sind 32 Millionen Dollar pro Tag. Und es sind aber irgendwie nur 2000 Besucher auf der Insel. Also es wird gar nicht funktionieren.
Tja.
Scheiße, ne?
Unlogischer Film.
Ja, voll doof.
Würde sich ja gar nicht rechnen.
Fand ich nur gerade eine lustige Rechnung, Entschuldigung.
Genau, dann eben nochmal zurück zu Pacific Rim. Und der kam 2013 raus von Guillermo del Toro, den ich ja einen sehr interessanten Regisseur finde. Unter anderem mit Idris Elba, den ich einen der fähigsten Schauspieler im Action oder im Action-Genre halte.
Der ist so ein richtiger Schwarzer. Nee, der ist cool.
Nee, der
ist cool.
Ich finde, der könnte den nächsten James Bond spielen. Der wäre ein richtig guter James Bond. Ja, er wäre schwarz, oh mein Gott, aber wir haben jetzt auch einen Blonden, also ist das alles möglich.
Ja, guter Vergleich. Nee, aber. Ja, klar.
Weil er passt so richtig, richtig.
Er ist ein gut Badass. In, ja, er ist ein ziemlicher Badass.
Er ist so ein richtig guter Badass.
Und der Charlie Hunnam. Der spielt auch den Jax in, wie heißt die Biker-Serie nochmal?
Die Biker-Serie, Sons of Anarchy.
Genau.
Ja.
Das ist der gleiche. Okay. Merkt man auch voll.
Man hat so erwartet, es ist einfach nur Action und bla. Jetzt war man aber doch echt positiv überrascht. Und deswegen wollte ich mir ihn auch die ganze Zeit anschauen. Aber habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie positiv überrascht sind. Wie sieht es denn bei dir aus?
Zum Beispiel, wer hat denn sowas gesagt?
Mark, falls du den kennst. Der war positiv überrascht davon, dass er sich nichts erwartet hat, muss man dazu sagen.
Ich habe mir genau erwartet, dass der Film unfassbar episch wird. Und es gab genau eine Szene, die episch war. Und er sieht schon fett aus zum Teil, aber er war schon scheiße.
Okay.
Ich fand ihn schon scheiße.
Wirklich schlecht?
Erstens ultra stupide. Ja, nee, doch, ich fand ihn einfach schlecht, ja.
Okay.
Ich find, ja, nicht schlecht jetzt vom Screening. Also, wie das aussah
als.
Ja. Aber der Film ist so übelstes 0815 Hollywood-Geballer. Also, ohne Geballerer. Es ist einfach... Okay, Grundstruktur. Irgendein Portal ist auf dem Boden vom Pazifik. Da kommen riesige Aliens raus.
Mhm.
Okay, was machen wir dagegen? Wir bauen riesige Roboter. Aber nee, wir zerbomben die Viecher nicht. Nein, wir lassen die Roboter die Aliens kaputt boxen. Das ist nur dumm. Und ja klar, die ganze Welt rottet sich zusammen, um riesige Monster-Roboter zu bauen. Und das sind dann Rockstars, die Leute. Weil einer lässt sich nicht steuern, weil die Leute sonst sterben, wenn sie einen von diesen Dingern selber steuern müssen. Und da brauchst du eine super komplizierte Gehirnbande. Und es ist nur total selten, dass sich zwei Menschen treffen, die sozusagen diese Gehirnbande machen können, um zu zweit diesen Roboter zu steuern. Aber dann plötzlich treffen sie sich, so zufällig die beiden Hauptcharaktere, so, wie wär's, wenn wir unseren Gehirn-Flash-Bande-Scheiß machen? Und sie so, ja klar, das würde garantiert funktionieren. Aber dann sagt der Schwarze, nein, das kannst du nicht, denn du bist meine Tochter. Und es ist nur dumm. Der Film ist nur dumm. Die ganze Zeit. Okay. Er ist so...
Ja, dann haken wir das mal ab.
Warte. Aber was? Er sieht echt geil aus in einer Szene. Und zwar ist es so ein riesiger... Ich weiß nicht, ob ihr, wer von euch Monster Hunter Freedom Unite gespielt hat. Dort gibt es ein Vieh, das nennt sich Nagakuga. So. Und Nagakuga ist ein schwarz... Also der sieht so ein bisschen aus wie aus Drachenzähmen leicht gemacht. Der Schwarze.
Der Drache. Ohne Zahn.
Ohne Zahn.
Ja.
Habe ich nicht geguckt, also keine Ahnung.
Okay.
Der sieht genauso aus, nur wie der große böse Bruder, vollkommen auf Drogen. So. Und da gibt's so ein Vieh, was der große böse Bruder vom Nagakuga auf Steroiden ist. Und der springt so aus dem Wasser raus und beißt einfach so einem Vieh mega, also so einem Roboter mega in die Brust. Und es sieht nur geil aus, weil du siehst halt, wie so ein 80 Meter hohes Vieh plötzlich so durch die Luft fliegt und einfach diesen riesigen Roboter umwirft.
Ui.
Ja, ist schon geil.
Ja.
Aber der Rest ist scheiße.
Okay. Man muss sagen, dass Guillermo del Toro dort nicht das Drehbuch geschrieben hat, bei deinem nächsten Film, aber auf jeden Fall schon. Dort hat er das Drehbuch geschrieben und...
Der Satz. Man muss sagen, dass er da nicht das Drehbuch geschrieben hat, aber bei deinem nächsten Film doch.
Ja.
Das macht keinen Sinn.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
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 Na, nein. Okay, ja. Was?
Egal.
Ja. Aber er doch. Und er hat Regie geführt bei Hellboy.
Ja, genau.
Von 2004.
Höllenjunge.
Es geht um Hellboy.
Und zwar, Nazis in Schottland haben ein Portal zur Hölle geöffnet, worin ein unfassbar intelligenter Russe sein Leben dazu opfert, ein Höllentor zu erschaffen, um neuen Apokalypsengeister in die Welt zu lassen, die Apokalypse anlegen, damit Hitler gewinnt. Doch ein Squad-Team der US Navy Marine Seals Air Force hat einen Superwissenschaftler, der es schafft, das Portal zu schließen. Doch etwas ist durchgekommen. Es ist Hellboy.
Ein Typ mit zwei Dummelhörnern.
Nein,
ja, es sieht aus wie diese übergroßen, du kennst das so Korken in so Weinflaschen. Und jetzt stell dir mal vor, dass diese Korken sehr, sehr groß sind.
Und im Kopf drin stecken?
Ja.
Ich finde, es sieht mehr so aus, wie wenn du so Mettwurstdosen nimmst.
Einfach so Salami auf dem Kopf.
Ja, genau.
Ja,
es ist eigentlich, ja, es sieht aus, als hättest du so eine fette Salami in zwei geschnitten und ihm irgendwie ins Gesicht geklebt.
Ja, jetzt wurde
es egal.
Sagst, ja.
Also, Hellboy ist ein Dämon. Er liebt Katzen, braucht 6 Mahlzeiten pro Tag, ist unfassbar stark, hat eine Steinhand und bekämpft das Böse.
Ja. Wie fandest du den Film?
Also, ich mag Hellboy total. Ich fand den zweiten sogar noch fast besser. Da reden wir irgendwann mal drüber, wenn ich den zweiten wieder gesehen habe. Mhm. Aber Hellboy 1 habe ich sehr, sehr gerne als Film. Mag ich total. Es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das macht... Das Coole an dem Film ist, er ist so angenehm zu gucken. Weil er ist so unkonventionell. Er ist so... Also manche Leute sagen, er sieht einfach scheiße aus. Aber er sieht nicht scheiße aus. Er sieht echt gut aus. Aber er hat so seinen eigenen Stil, der... meinetwegen als trashig abgeleitet werden kann, aber er sieht meiner Meinung nach nicht trashig aus.
Ja,
dafür, also, dass er von 2004 ist, sieht er verdammt gut aus.
Also ich habe den Film ja auch gesehen. Ich muss sagen, er wirkte damals für mich leicht trashig, aber ich fand ihn nicht trashig, also muss ich dazu sagen. Und
er hat eine geile Atmosphäre.
Ja,
wirklich also, richtig gute Atmosphäre.
Mir hat die Atmosphäre auch gefallen. Das Ding war, sie haben halt dann so Elemente drin, wie das Hellboy Katzen liebt und sowas. Was ja ganz witzig ist, auch so als Nerd-Gag irgendwie funktioniert. Sich aber für mich halt nicht irgendwie über den ganzen Film trägt.
Ja,
mir war da einfach charakterlich bei den meisten Figuren etwas zu wenig da. Rein storytechnisch
ja,
etwas gut. Zu wenig. Also es hat irgendwo überall so ein bisschen
ja,
gefehlt.
Also es ist so, Hellboy braucht immer einen Partner, weil er so ein sehr, sehr großer pubertierender Muskelprotz ist, der immer nur ziemlich viel Scheiße baut. Deswegen kommt ein Polizist, der irgendwie extra ausgewählt wurde, da, um halt den Babysitter für ihn zu spielen. Der verliebt sich aber dann in die Freundin von Hellboy, die nicht seine Freundin ist, weil sie, wenn sie bei Wutausbrüchen oder bei Ekstaseausbrüchen in Flammen aufgeht. Und dann ist noch so eine Liebesstory mit eingewickelt, die sehr, sehr komödiantisch daherkommt. Aber alles in allem finde ich den Film echt gut. Vor allem, es gibt halt einen Nazi-General, der leidet an Selbstverstümmelungssucht Und die Szene, wo aufgezählt wird, was er alles an sich abgeschnitten hat, ist so krass. Ich finde es nur heftig.
Ja, die ist heftig.
Der hat so einen Anzug, also der ist irgendwie, der ist, also das spielt ja in 2000 Gegenwart halt. So, ja. Spielt in der Gegenwart und der Typ lebt aber irgendwie schon seit 1910 und ist eigentlich schon lange getötet worden, aber er hat einen Anzug, mit dem er sich selbst wieder reanimieren kann und damit kann er auch mit so einem Schlüssel einstellen, wie lange er noch lebt, bis er wieder aufwacht. Und es ist total komisch irgendwie. Also der ist halt eigentlich nicht tot zu kriegen und ist halt unfassbar gelenkig, aber 100 Jahre alt. Und es gibt halt so eine Szene, wo er im Prinzip sich selbst umgebracht hat, aber damit so aussieht, als wäre er getötet worden und die Leute ihm vertrauen, dass er tot ist, hat er sich halt selbst umgebracht. So. Und er liegt dann auf der Obduktionsbank von dem guten, lieben Professor Blum. Blum. Und der zählt halt auf, was er an sich leidet. So, ja, dann und dann geboren, dann und dann gestorben. Leidet an Selbstverstümmelungssucht. Hat sich Oberlippe, Unterlippe, Augenlider, Nasenflügel, Fingernägel irgendwie noch rausgerissen.
Yes.
Und so ultra viele Sachen, so richtig krass. Und du denkst, oh Gott. Und die haben halt einfach den Typen nachgebaut. Und es sieht so eklig aus. Es ist so unfassbar eklig. Aber nicht so eklig im Sinne von sondern so verstörend irgendwie. Aber so unangenehm. Aber nicht so schlimm, dass du nicht gucken kannst, sondern so, dass du einfach nur so ein bisschen Ekelgefühl hast. Aber es ist halt eine geile Atmosphäre einfach. Es passt halt perfekt.
Man muss sagen, das kann Guillermo del Toro. Also diese, es sieht immer gut aus, muss man sagen. Was er macht, sieht immer gut aus. Und diese Szenen, wo du so das leicht Verstörende hast, aber irgendwie auch trotzdem hinschauen musst, so ein bisschen halt so autounfallmäßig, sagt man ja immer.
Kennst du Rotten.com?
Ja, will ich jetzt aber nicht näher drüber reden, bitte.
Rotten.com mäßig.
Ja. Und ja, aber trotzdem, Hellboy für mich hat es an, weil es so viel vereinen wollte, hat es dann irgendwie insgesamt überall
gefehlt. Ja, schon. Es gab so ein paar Szenen, wo ich das Screenplay nicht mochte. Und zwar, bei mir ist es so, es gibt so verschiedene Anordnungen von Farben und Formen, die für mich, wenn sie da sind, nicht passen, die einfach scheiße aussehen. Und das sind erstens U-Bahn-Stationen, egal in welcher Form. Und zweitens, das sieht man auch bei dem Film, wo ich nachher bei Harry Potter 6, reden wir nachher noch drüber, ganz am Ende sieht man eine Szene, wo Harry und Hermine auf so einem Turm stehen in Hogwarts und du siehst im Hintergrund halt so das Meer und den Himmel, aber das Meer hat die gleiche Farbe wie der Himmel und die Bäume sind total so kontrastlos. Und es sieht aus, als hätte einfach jemand ein Bild gemalt, aber ein schlechtes Bild. Und so ist es dort auch, da ist es zu dunkel an manchen Stellen und es passt nicht. Da ist nämlich zum Beispiel so, da gibt es einen Höllenhund, der ist, wenn er gekillt wird, teilt er sich wieder in zwei, also werden zwei neue Höllenhunde geboren. So, und Hellboy zermatscht ihn in der U-Bahn, also der hält ihn so runter, sodass der komplett von der U-Bahn zerfetzt wird. Aber dann steht er so im Tunnel und hinter ihm ist alles schwarz, aber es ist kein richtiges Schwarz, sondern so ein grünes, schlecht gerendertes Schwarz. Und davon gibt es ein paar Szenen, die echt wehtun, wenn man es sieht.
Okay. Ja, ist mir so jetzt nicht aufgefallen. Aber insgesamt hat ein 6,8er IMDb-Rating. Du würdest wahrscheinlich ein bisschen mehr geben.
Oder? Ja, ich würde schon 8 geben. Ich mag den Film. Also ich auch wenn er manchmal echt komisch ist. Ich fand, sagen wir 7.
Ich
7
würde ist 6 ein guter geben, Team. Ja. Okay, dann darf ich jetzt mal wieder über einen Film reden.
Ja.
Ist mal so das ganz andere Programm. Shaun das Schaf. Ja, es gibt ja die Serie, die ich schon immer sehr liebenswert und nett fand. Und da ist jetzt auch dieses Jahr ein Film rausgekommen. Shaun das Schaf oder im Englischen einfach Shaun the Sheep Movie.
Small Sheep, Big Movie.
Man muss sagen, es ist bewundernswert, dass sie es schaffen, in einem Film, in dem einfach kein einziges Wort gesprochen wird, trotzdem so viel Witz und so viel...
Ich mochte die Kurzvideos, die waren super.
Ja.
Die waren geil.
Und stell dir mal diese guten Kurzvideos in dem ganzen Film vor. Es ist einer der liebenswertesten Filme, die ich kenne.
Ich fand es irgendwann anstrengend, aber ich kann es mir vorstellen, dass es funktioniert.
Es ist richtig liebenswert, vor allen Dingen, weil es ist eine, von der Story her, es ist recht klassisch. Also natürlich ist es nicht klassisch, weil es immer um Schafe geht, die irgendwas tun. Aber so an sich ist es eigentlich recht klassisch, weil der Schäfer, der durch sehr dumme Zufälle, sie wollen eigentlich mal frei haben. Deswegen verfrachten sie den Schäfer in einen Wohnwagen und geben ihm da, oder ja, machen es so, dass er einfach am Schlafen bleibt.
Mhm.
Und irgendwie durch dumme Zufälle rollt dieser Wohnwagen weg, Richtung Stadt. Und dann ist der Wohnwagen in der Stadt. Und Sean merkt dann, ja, ist nicht so geil ohne Schäfer auf lange Zeit oder auf lange Sicht. Und sieht immer einen Bus, der vorbeifährt, wo drauf steht, ja, ab in die Stadt, das große Neue entdecken. Und er entscheidet sich, ja, ich werde ihn retten und kommt dann in der Stadt an und sieht erstmal, muss erstmal aufpassen, Achtung, da ist ein Tierfänger. So der böse Tierfänger, der möchte alle Tiere von der Straße weg haben. Und trifft da so einen kleinen, süßen, aber sehr kaputten Hund irgendwie. Und die freunden sich erstmal an und dann merken sie, ja, alle anderen Schafe sind in einem anderen Bus nachgekommen. So, die wollten nicht alleine bleiben. Und diese Schafe versuchen jetzt, den Schäfer zurückzuholen, der mittlerweile im Krankenhaus liegt, weil er mit seinem Wohnwagen gecrashed ist und dadurch Amnesie hat. Also er erinnert sich nicht mehr, was passiert ist. Er weiß nicht mehr, woher er kommt. Er weiß nicht mehr, dass er Schäfer war. Und ja, jetzt versuchen sie ihn zurückzuholen. Da hat man also den Bösewicht, diesen Tierfänger. Man hat erstmal die Challenge so, dass er sich dran erinnern muss. Und natürlich Schafe in der Stadt, sie dürfen nicht auffallen. Und da entstehen sehr, sehr witzige Szenen, sehr, sehr rührende Szenen. Und ich finde, das haben sie richtig, richtig gut umgesetzt. Es trägt sich über den Film, geht 85 Minuten, geht vollkommen klar. Man hat keine Filler-Szenen oder ähnliches drin. Macht einfach Spaß, ist nett anzuschauen, hat ein IMDb-Rating von 7,4, Metascore sogar von 77, sogar ein bisschen höher. Ich würde die 7 auf jeden Fall geben. Kann man auf jeden Fall machen. Schon das Schaf. Kann man für Kinder auf jeden Fall perfekt. Erwachsene haben halt noch ein paar Witze drin, die für sie viel lustiger sind. Hat aber auch aktuelle Witze, also was so, keine Ahnung, Internet-Zeitgeist und ähnliches angeht. Ist mehr dahinter, als man auf den ersten Blick vielleicht zu denken vermag.
Ich finde diese Tierfänger-Szenen einfach immer ziemlich gruselig.
Ja. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit meinem vorletzten Film. Sollte man dazu überhaupt Film sagen? Wahrscheinlich eher Kurzfilm. Es geht nämlich um Kung Fury.
Gibt's ein Spiel dazu?
Ja, aber das ist wahrscheinlich etwas anders. Denn dieser Kurzfilm geht 31 Minuten, ist kostenlos auf YouTube anzusehen. Den werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Denn dieses Spektakel solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Der hat ein IMDb-Rating von 8,3. Ich geb der, oh Gott. Und das ist ein Trash-Meisterwerk, wie man es sich nur vorstellen kann.
Darf ich kurz den Klappentext in IMDb vorlesen? Ja, ist gerne. So witzig. Da steht: In 1958, Kung Fury, the toughest martial artist cop in Miami, goes back in time to kill the worst criminal of all time. Kung Führer Hitler.
Oh, ja, Junge, das beschreibt einfach diesen Film schon so gut.
Es passt.
Aber es ist so geiler Trash, wurde über Crowdfunding finanziert, deswegen gibt es den auch kostenlos auf YouTube, also legal, könnt ihr euch anschauen. Ja, Kung Fury ist also ein ganz normaler Cop und sein bester Freund, der mit ihm zusammen der Cop war, wird brutalst gekillt von einem Kung-Fu-Master. Und Kung Fury wird dann im 1 gegen 1 gegen den Kung-Fu-Master vom Blitz getroffen und bekommt somit die übermächtigsten Kung-Fu-Kräfte of all time. Kung Fury ist er dann eben. Und dann ist er so ein richtiger Badass. Und das ist so geil. Also ich habe es auf Englisch geschaut, mit englischen Untertiteln. Kann man auch machen. Es gibt Untertitel, glaube ich, auf fast allen Sprachen. Der Typ, der den Hauptschauspieler spielt, das ist so geil. Weil der spricht einfach die ganze Zeit so extrem badass, also so extra, und das merkst du halt. Aber es ist so schlecht, dass es wieder gut ist. So, Kung Fury has to go back in time, just to kill Hitler, and he likes it. Und so Zeug. Aber da sind auch so geile Sachen. Zum Beispiel, er kommt gerade in der Zeit zurück, und da sitzen zwei so Nazis, die sich unterhalten. Und der eine Nazi macht sich bei dem anderen Nazi über seinen Bart lustig, weil er halt so einen blonden Bart hat, den man überhaupt nicht sieht. Und nebendran steht so ein Panzer, ja, und Kung Fury kommt gerade zurück in der Zeit, nimmt den Panzer an der Stange vorne, hebt ihn hoch und schmeißt ihn so auf ihn runter und nur so, thank you. So richtig schlecht, aber so gut, so gut. Also in diesem Film kommt Hitler vor, gespielt von einem der Sänger von The Lonely Island, falls ihr die kennt. Es kommt Thor vor, was sehr, sehr witzig ist.
Thor im Sinne von Thor?
Dem Gott Thor.
Okay.
Thor. Sehr, sehr genial. Es gibt Videospielreferenzen ohne Ende, es gibt Nerd-Referenzen ohne Ende. Auf jeden Fall für jeden Trash-Fan ein absolutes Muss, ein Trash-Meisterwerk. Eine Hommage an die 80er, eine komplette Hommage an die 80er. Also für alle 80er-Fans oder Trash-Fans, ihr müsst nicht mal beide sein, müsst ihr euch den auf jeden Fall geben.
Ihr müsst nur Trash sein und Fans.
denn dieser Film ist sehr, sehr genial. Ich würde sagen, dann machen wir bei dir weiter mit einer Serie, über die du es auch schon letztes Mal hattest, wo du jetzt weitergeschaut hast. Hast du nämlich Staffel 4 gesehen von Breaking Bad.
Ja, mega gut. Oh Gott, nur krass. Also ich muss dazu sagen, wenn ich sage, ich habe die vierte Staffel gesehen, läuft es meistens so, dass ich, als ich gesagt habe, dass ich die dritte Staffel gesehen habe, schon mit der dritten längst fertig war und die Hälfte von der vierten hatte.
Genau, aber halt noch nicht ganz fertig.
So, und jetzt bin ich mit der vierten fertig. Es ist schön, es ist schön. Ich erzähle nichts darüber, ich sag nur, sie ist fucking geil. Alles, was ich sagen würde, wäre Spoiler. Aber ja. Es wird so schön schlimmer. Also du denkst eigentlich so, also es ist so, Staffel 1 ist so, am Anfang ist es so, okay, es ist blöde Situation, eigentlich schon scheiße, aber es ist nicht ganz so schlimm. Staffel 2 ist so richtig ätzend, so, oh. Dritte Staffel ist so, oh, so richtig schlimm. Und vierte Staffel ist so, oh. Und die fünfte wird garantiert so,
ja.
Es wird halt so.
Du hast Breaking Bad einfach gerade in Sounds zusammengefasst. Sehr gut.
Ja, genau. Okay.
Ich möchte nur eine Sache sagen zu Staffel 4, weil es gibt eine doch recht populäre Meinung. Viele, oder was heißt viele, aber einige Leute finden, dass die Serie nach Staffel 4 hätte aufhören können. Natürlich noch mit so einem kleinen Abschluss, aber sonst, Achtung, Spoiler. Wirklich, Achtung. Nach dem Tod von Gus hätte aufhören können. Was übrigens auch eine der geilsten Szenen in der ganzen Serie ist, wie er nochmal aufsteht, seine Krawatte richtet und einfach mit dem halben Gesicht und dann tot umfällt. Sehr, sehr geil. Nachdem die Bombe explodiert ist. Ja, findest du, dass das geht so? Einfach nach der vierten aufhören? Hätten sie es machen können? Mhm. Nicht.
Es wäre zu abrupt gewesen.
Ja.
Das wäre so. Es ist wie, als würdest du, stell dir mal vor, du würdest okay,
ja, sagen schwer, wir mal, ein Beispiel zu finden.
Ich überlege gerade. Stell dir vor, du machst ein Musikstück und du hast so den, also so
den Aufbau.
Nee, genau, Intro, Refrain. Intro, Refrain, Refrain, fertig.
Ja.
Oder sagen wir mal, du redest einen sehr, sehr langen Satz, der an sich eigentlich Sinn ergibt. Also so. Gestern war ich einkaufen, doch als meine Frau Agathe kam, um mir meinen goldenen Zug vorbeizubringen, denn ich bin ein ägyptischer Goldscheich mit 500 Millionen Dollar auf dem Konto, sah ich ein Pausenbrot auf dem Boden. So, dann kommt Staffel 5, das eigentlich Hitler töten sollte. So, es ist halt nur eine Zusatzinformation und es macht dann so den Satz rund.
Okay. Ja, das war sehr gut rübergebracht. Ja, ich bin übrigens auch nicht der Meinung. Also ich finde, Staffel 5 hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie gut sie ist. Breaking Bad immer noch absolute Empfehlung. Sollte man auf jeden Fall schauen. Wie sieht's denn da aus bei der nächsten Serie, die du hast? Die wird ja auch von vielen Leuten gefeiert. Das ist jetzt aber ein Cartoon, wenn ich das so sagen kann. Die Serie heißt Archer. Ja, es geht um einen Agenten. Der heißt, glaube ich, an sich selbst Archer.
Nee, ja, er heißt Sterling Archer und es ist so die dreckigste Serie, die ich kenne. Die ist so böse, die ist so. Also stellt, ihr kennt ja so den Witz von Family Guy. So ein bisschen böse, so ein bisschen. Also es geht schon immer auf Kosten von anderen oder South Park oder so. Aber wenn ihr Archer guckt, das fickt die beiden. Es fickt sie heftigst in das Skrotum, meine Freunde.
Wir entschuldigen uns hier für die Ausdrucksweise.
Ich habe Skrotum gesagt.
Das ja, aber das davor.
Ja gut, okay. Es.
Ja, ist egal. Red einfach.
Ja, okay, drüber. Ihr wisst, was ich meine. Also das Geile halt an dieser Serie. Also es geht um Sterling Archer und der arbeitet für ISIS. Das ist eine internationale Spionage-Agency.
Nicht das ISIS, das wir heute kennen.
Nein, es heißt ISIS und nicht ISIS.
Ja, okay.
Also die nennen es ja auch nur ISIS.
Ja, und da nennen sie es ISIS.
Genau, also ihr müsst immer unterscheiden. So, wenn in der Nachricht kommt, so ein Anschlag von ISIS, ihr dürft es nicht verwechseln. Also wenn die Leute ISIS sagen, dann ist es falsch ausgesprochen. Nee, ist einfach falsch ausgesprochen in den Nachrichten zum Beispiel. So, Anschlag von ISIS, nee, es kann nicht sein, das ist nämlich fiktiv. Aber wenn sie sagen, ein Anschlag von ISIS, dann
ja, okay. Ja, aber was ist denn mit der Serie?
Es ist halt ultra gut, weil es gibt Sterling Archer, dann gibt es Pam und seine Mutter. Das ist so das Teufelstrio. Archer ist das derbste Arschloch aller Zeiten. Aber er ist ein verdammt guter Geheimagent. Aber er ist so ein dreckiger Fixer. Es ist so der sympathischste Drecksack auf dem Planeten. Ich kann es gerade nicht beschreiben. Ich freue mich gerade einfach nur. Es ist so der böseste Mensch, den du dir vorstellst. Also nicht böse, weil er böse ist, sondern er ist selbstverliebt, arrogant, asozial zu anderen, pimpert Frauen, weil ihm langweilig ist. Und er kann es halt einfach. Und seiner Mutter gehört Isis, also sie ist sozusagen die Frau.
Ja.
Sie ist die Frau. Genau. Entschuldigung, ich freue mich gerade nur. Und dann gibt es halt Pam. Und die alle haben halt so ihre Sprachmuster. Und zum Beispiel Pam sagt dann nicht hier irgendwie so normal so yep, sondern yup. Immer. Und es ist so ein Running Gag. Und man denkt so, oh, das ist total stumpf, aber es funktioniert so geil. Weil also, es kommt ja halt nicht so 20 Mal pro Folge, sondern so also alle 2-3 Folgen einmal so, weiß nicht, Pam, bla 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 bla. Und sie, yup. So richtig, so, yup. Ist total lustig. Und vielleicht kennt ihr das Meme so, do you want, this is how you get,
Ja.
Und zwar ist es so, ultra lustige Szene. Er will, also es gibt dort eine Sekretärin, die alles immer rum erzählt, aber sie ist fett und isst gerne. So. Also gibt ihr Archer eine Packung mit Donuts. So. Und also Pam bringt ihm die Donuts, weil er sie natürlich nicht selbst tragen will. Das heißt, er ruft an, sagt Pam, es ist ein Auftrag, dass sie die Donuts holt. Sie holt die Donuts, bringt sie zu der Frau, halt zu der Fetten. Dann sagt sie, dass sie nicht will. Archer kriegt einen Wutanfall, schlägt sie ihr aus der Hand. Geht weg. So, dann geht die Folge weiter und irgendwann später kommt sie zurück. Und dann kommt die Mutter, also die Frau, die Chefin von Isis, meint so, also sieht halt, dass Pam das gemacht hat und dann so, ja, warum hast du es gemacht? Dann so, do you want ants? Because this is how you get ants. Und es ist so ein Running Gag. Und dann irgendwann ist es zum Beispiel so, irgendwie so ein Typ, er schießt einen anderen und dann so, wusstest du, dass es fleischfressende Ameisen gibt? Mach das weg. Nein, das ist voll eklig. Do you want ants? Because this is how you get ants. Und es ist halt so, es ist so asozial zum Teil. Und sie vögeln gnadenlos rum. Es gibt zum Beispiel die eine, die wird halt geil, wenn sie gewürgt wird. Und dann ist da ein verrückter Wissenschaftler, der baut einen Roboter, um sie zu würgen. Und bringt sie dabei fast um, weil es viel zu krass ist. Oder sie würgt sich selbst und bringt sich dabei fast um. Ach so. Und es gibt halt, die Charaktere sind so überzeichnet und so geil gemacht. Es ist einfach nur, es ist nur schön. Schaut es euch an, es ist super. Archer bei Netflix, guckt es euch an.
Okay, was ich auch schon mal sagen kann, sind deine nächsten beiden Filme, die ja eigentlich zusammengehören.
Bloß vier Filme dazwischen.
Ich denke, es war der sechste Teil, den du gesehen hast.
Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Das sind fünf Filme dazwischen.
Eins, Film eins. So, ja. Dazwischen sind aber vier. Du hast den ersten Film und den sechsten Film. Das heißt eins.
Ja.
Zähl nicht dazu. Zwei ist der erste.
Ja.
Drei ist der zweite.
Ja.
Vier ist der dritte. Fünf ist der vierte. Und dann kommt der sechste, der zählt nicht. Ach,
das hab ich gedacht. Okay, das hast du mir sehr schön vorgerechnet. Ich danke dir und die Schmerzen dafür sind gerade gerecht.
Ich hab mir gerade meinen Daumen gezerrt.
Aua. Okay, Aua. Worum geht's denn überhaupt? Es geht um Harry Potter.
Ja gut, ihr kennt Harry Potter.
Ja, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich
muss erklären.
Und Harry Potter und der Halbblutprinz.
Ja, genau.
1 und 6, genau.
Genau, und in Harry Potter 6, für die Leute, die es nicht gesehen haben, da geht es halt darum, dass der erste Horcrux kaputt gemacht wird.
Mhm.
Nee, Quatsch, der wird schon im zweiten Teil kaputt gemacht. Aber es kommt halt raus,
was Horcrux...
Ja, also sie wissen, was Horcrux sind.
Genau.
Plötzlich. Und, also eigentlich passiert dort ziemlich wenig in dem Film. Also es gibt nicht eine krasse Handlung oder so. Es passieren nur ziemlich viele komische Sachen. Es ist kein Harry Potter Film wie die anderen, wo es dann am Ende einen krassen Showdown gab.
Es war eher so die Vorbereitung auf den letzten Teil.
Ja, nee, da ist ja schon der 7-1 eine Vorbereitung für 7-2. 7-2
ist ja... Ich finde aber, in 7-1 passiert auch schon wieder so viel.
Hab ich nicht gesehen, also kann ich nicht sagen. Also, okay. Ich finde Harry Potter und der Halbblutprinz ist mehr so ein Sherlock-Holmes-Film. weil sie haben so Indizien, so, wie geht das, bla bla bla. Hier die Erinnerung, wir müssen den überzeugen, damit das funktioniert.
Ja, gut.
Nicht vielleicht Sherlock Holmes, aber es ist mehr ein Krimi fast, finde ich. Aber es funktioniert unfassbar gut.
Ja.
Ich finde den Film saugeil. Alle finden ihn mega scheiße, weil es ist halt nicht dieser typische Harry Potter Flair. Aber im Harry Potter Universum finde ich das mega gut. Also mir hat es echt super Spaß
gemacht. Ich muss auch sagen, es ist.
Und der Cliffhanger am Ende ist so krass. Ja. Oh, ich bin so vom Sofa geflogen. So krass.
Dann darfst du jetzt mal.
Ich lag vor allem und bin nach hinten runtergefallen. Ich hab so, und dann gleich, egal, wie auch immer.
Ja, aber dann kann ich dir schon mal sagen, dann darfst du dich auf 7 Teil 1 und Teil 2 freuen. So.
Ich hab ich schon erzählt, ich wollte ja unbedingt alle Harry Potter Filme haben.
Ja.
So, übrigens, ein neues Buch kommt raus.
Sie schreibt gerade, aber es wird ja auch ein Teil, ein.
Cursed Child.
Ein anderes Buch wird ja verfilmt.
Was sie danach gemacht hat?
Das genau.
Das war nur scheiße.
Nee. Die Farben, die magischen Fabelwesen.
Von Tetris.
Nein, halt aus der Harry Potter Welt irgendwas.
Echt?
Und ja, genau. Und das wird verfilmt. Und rate mal, wer der Hauptschauspieler ist, beziehungsweise der Protagonist.
Adolf Hitler.
Fast. Es ist der Schauspieler, der einen Oscar für seine Rolle.
Eminem.
Ja, du bist immer näher dran. Der seinen Oscar für die Rolle des Stephen Hawking bekommen hat, dieses Jahr. Das ist nämlich auch der leider wiederum bei Jupiter Ascending einen der Hauptschauspieler gespielt hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber wir können es mal ganz schnell und flink auf IMDb nachschauen. Genau, der Film hieß nämlich Theory of Everything und es ist Eddie Redmayne, da habe ich den Namen. Und der wird die Hauptrolle spielen im neuesten Teil, der mit Harry Potter zu tun hat.
Aber er spielt nicht Harry Potter.
Nein, aber es ist...
Okay.
Dieser Film spielt nur im Universum von Harry Potter, hat aber mit den eigentlichen Protagonisten nichts zu tun.
Das ist cool, okay.
Und der wird jetzt demnächst kommen und da spielt er eben die Hauptrolle.
Okay. Also nochmal ganz kurz zurück zu Harry Potter und der Halbblutprinz. Er ist verdammt gut. Also mir hat er echt Spaß gemacht. Vor allem, er sieht auch echt gut aus, aber am Ende gibt es halt diese eine Szene, die dauert vielleicht 4 Sekunden oder so, wo man diesen Hintergrund sieht, von dem ich eben geredet habe bei Hellboy.
Ja.
Mit diesem komischen, das sieht echt...
Das hat, muss man sagen, wenn du dir...
Echt strange.
Heute Harry Potter, ich weiß gar nicht, in welchem Teil es ist, ich glaube, es ist der dritte, als er auf diesem Greif fliegt.
Das ist auch so krass.
Wenn du dir das heute anschaust...
Es tut nur weh, wenn man es
guckt. In groß, ist leider nicht mehr schön, ja. Mhm. Weil du siehst einfach so... Die Animation und alles.
Du siehst keine Bäume, sondern du siehst nur so Flächen, die sich bewegen.
Ja,
Es ist so, sie haben halt nicht genug Render-Technik gehabt.
Damals, ja. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man es sich heute anschaut. Das altert halt leider nicht so gut, aber ich finde, da ist trotzdem noch so viel Geschichte und so viele Charaktere sind da drin, dass es trotzdem noch funktioniert, auf jeden Fall.
Nochmal ganz kurz zurück. Ich wollte mir die Harry Potter-Filme kaufen. So.
Ja.
Dann habe ich bei Amazon geguckt, okay, 37 Euro, ist in Ordnung. Dann war ich mal bei Taya, okay, 40 Euro. Oh, danach ist mir aufgefallen, fuck, wäre schon ein richtig guter Deal gewesen. 8 Filme für 40 Euro ist schon echt nicht schlecht.
Ja.
So, jetzt war ich nochmal bei Taya und habe ihn für 20 bekommen. Und jetzt habe ich, weiß ich nicht, war für 20 Euro. Jetzt habe ich halt alle Harry Potter Filme für 20 Euro. Das finde ich auch ziemlich cool.
Das ist cool, ziemlich cool, ja.
Und habe ich mir jetzt auch noch nachbestellt, und zwar Hobbit-Trilogie und Herr-der-Ringe-Trilogie insgesamt für 30. Macht es. Es lohnt sich. Aber es ist eine DVD, es ist nicht Blu-ray.
Ja.
Aber ich glaube, Hobbit muss ich mir nochmal auf Blu-ray geben, weil sonst sieht es ziemlich kake aus.
Genau, dann wolltest du dir einen Film aufsparen, bevor wir zu meinem letzten Film kommen, weil da können wir beide nochmal ordentlich drüber diskutieren. Deswegen, dein letzter Film läuft aktuell im Kino, hat den deutschen Titel A World Beyond und den US-amerikanischen Titel Tomorrowland.
Den er aber eigentlich auch nur deswegen in Deutschland nicht hat, wegen dem im Holland stattfindenden
Techno-Festival.
Electronic Festival, ja. Aber ja. Nein.
Wenn
du es nicht magst, dann versuch es nicht in den Dreck zu ziehen.
Warum? Ich mag Tomorrowland.
Aber da
also der Aftermovie von 2012 ist mit die beste Musik, die es gibt. Ja.
Was? Ja. Ist gut.
Dann weiter.
Okay. In A World Beyond oder Tomorrowland geht es anfangs um einen kleinen Jungen. Später gespielt von George Clooney, der auf der Weltausstellung in Paris ist. Und da ist so ein komisches Mädchen, gibt ihm einen Button. Und die meint so, ja, folg mir mal. Und dann macht er das halt. Und dann er hat halt sich so ein Jetpack gebaut und dann ist er in irgendwie einer komischen Maschine, kommt raus, ist komplett dizzy und ist in Tomorrowland. Und zwar haben sich im Prinzip alle führenden Wissenschaftler dieser Welt zusammengetan, also zum Beispiel Tesla oder Herr Dr. Volta oder Herr Dr.
Edison. Schlau. Herr Dr. Schlau.
Herr Dr. Kawashima. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also die klügsten Köpfe der Welt haben eine Paralleldimension erschaffen, eine zweite Welt, und die nennt sich Tomorrowland, und das ist alles perfekt. So. Und dann wurden Marken gewählt. Also im Prinzip, sie haben halt bei dieser Weltausstellung immer die besten, also die neuen klügsten Köpfe gesucht, um sozusagen ihre Welt zu bevölkern, damit dort halt kein Dünnschiss lebt. So. Und dann haben sie haben sie dort eine Vision draufgesetzt, die im Prinzip dem, der diese Marke anfasst, vermittelt, also es ist ein Hologramm, dass dieser in Tomorrowland sei und der Auserwählte sei, sodass dieser Spezielle dann zu Tomorrowland kommt. So.
Okay.
Und das Problem ist, der liebe George Clooney wurde irgendwann rausgeworfen, weil er eine Maschine gebaut hat, die die Welt vernichtet. Aber nicht jetzt irgendwie hier im zerstörerischen Sinne, sondern im psychischen Sinne. Und zwar hat er nicht irgendwie eine neue Bombe, irgendwie Dr. Kawashima als Blähung gebaut, sondern er hat halt eine Maschine gebaut, die Menschen auf den exakten Lebenszeitpunkt, auf Millisekunden genau sagt, wann sie sterben. Und da ist die Frage, willst du das wissen oder nicht? Das Geile bei dem Film ist, also ich muss sagen, er ist unerwartet. Also wenn du dir jetzt, also okay, ich fange mal von ganz vorne an. Ihr kennt die Trailer, gehe ich jetzt mal davon aus.
Die sind so okay.
Ja, genau. Und sie zeigen einen Film, der vollkommen hollywoodig ist.
Ja.
So, schneller Schnitt, Marke, spannend, Paralleldimension, Gefahr, Explosion. So, das ist so die Zusammenfassung von dem Trailer. Aber der Film ist so viel mehr. Das ist so krass. Also in den Trailern, sie haben die Trailer wirklich verkackt. Also das ist echt eine Leistung, aus dem Film was Schlechtes zu machen. Also der Film ist wirklich gut. Aber er ist nicht das, was er den Leuten versprochen hat. Und man muss über diesen Film nachdenken, bis er Spaß macht. Ich war echt enttäuscht, als ich aus dem Kino raus bin, habe 2 Stunden drüber nachgedacht und ich fand ihn nur noch geil danach. Also die Erinnerung an diesen Film war unfassbar gut.
Okay, das ist ja nicht so ganz der, also ist etwas entgegen der gegenwärtigen Meinung.
Super untypisch,
weil,
hast du praktisch nie.
Weil auch das Rating auf IMDb ist 6,7, Metascore 60 ist jetzt nicht so hoch.
Ja, du musst dir vorstellen, es gehen viele Leute in diesen Film rein.
Mit der falschen Erwartung.
Genau, ja. Da ist George Clooney und ein hübsches Mädchen und da ist Geballer und da ist Liebes und schön aus und Zukunft. Aber es sind halt so krasse psychologische Fragen dort auch drin, die halt echt aufgegriffen werden, die halt auch echt Probleme darstellen. Jedenfalls, er hat diese Maschine entwickelt, die Menschen auf den exakten Zeitpunkt, wirklich auf die Millisekunde genau den Leuten sagen, wann sie sterben werden. So, die Frage ist, willst du das wissen oder nicht? So. So, das heißt, diese Maschine wurde nicht dazu benutzt, um den Leuten zu sagen, wann sie sterben werden, sondern sie wurde benutzt, um der realen Welt zu zeigen, was mit ihr geschehen wird.
Okay.
Es scheint, als würde sie direkt die reale Welt, also ich nenne es die reale Welt, aus der wir kommen, so, die Welt direkt beeinflussen mit dem, was sie zeigt. Es ist wie ein großer Monitor.
Okay.
Das stimmt aber nicht, sondern diese Maschine prognostiziert das, was die Leute denken, was passieren wird, wodurch die Leute dadurch beeinflusst werden.
Und dann nochmal was anderes denken?
Nee. Also, du musst dir vorstellen, das ist wie ein Verstärker.
Ja,
Fakt, es wird nicht gut. Dann zeigt dir die Maschine genau, dass es nicht gut wird. Das heißt, es wird nicht gut, weil du dieses Gefühl hast, dass es nicht gut wird. Wenn es die ganze Welt hat, geht die Welt den Arsch runter.
Also, ja gut, das ist
so. Und die komplette Prämisse ist nicht darauf, irgendwie den lieben Dr. House da drin, also der
Hugh Laurie, der spielt nämlich den Antagonisten.
Genau, der aber kein Antagonist ist, also doch schon, aber nicht so krass, wie man sich's vorstellt. Sondern der hat einfach nur, der hat den Wunsch, diese Maschine kaputt zu machen, wofür er irgendwie eine braucht oder so. Und er will halt nicht, dass irgendjemand von außen kommt. Er will seine eigene Welt retten, weil es läuft darauf raus, entweder wir oder sie. Also real oder nicht reale Welt. So. Und das Geile bei dem Film ist eigentlich, es geht die ganze Zeit nur darum, diese Maschine zu vernichten. Und es ist so geil einfach. Also ich auch ultra krass, es gibt dort Androiden, die haben eigenes Bewusstsein entwickelt, sind aber eigentlich nur dazu da, um sozusagen neue Bewerber für diese zweite reale Welt zu holen. So. Bei einer wurde das Programm gelöscht. Sie hat sich aber selbst wieder reaktiviert, weil sie ein eigenes Bewusstsein hat. Sie träumt, sie denkt. Sie ist im Prinzip Mensch, nur dass sie eine Maschine ist. Sie kann keine Gefühle entwickeln. Der liebe George Clooney hat sich aber in sie verliebt. So, das heißt, Probleme.
Ja.
Okay. Fand ich super. Also ich fand den Film wirklich geil. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch bitte ein zweites Mal an. Es lohnt sich. Der erste Mal, also wenn ihr mit den Erwartungen reingeht, es ist ein typischer Hollywood-Movie. Anfangs ja, aber irgendwann wandelt sich der Film so krass. Und es ist so, es gibt so scary Szenen, die aber nicht scary gedacht sind. Es gibt, ganz kurz, ich bin gleich fertig.
Ja, ja.
Um zu sichern, dass keine Vollidioten in diese falsche Welt, also in die künstliche Welt reinkommen, gibt es eine Art Androidenpolizei, die einfach Leute vaporisieren kann, so, pam, tot, weg. Einfach komplett in Pixel aufgelöst. So. Und diese Androiden grinsen immer. Und es ist so scary, weil die sind so stark. Du kannst sie nicht kaputt machen. Du kannst ihren Kopf mit einem Baseballschläger zerbröseln, bis der Baseballschläger kaputt ist. Eine Minute später schlagen sie dir die Tür ein und grinsen dich an. So, sie sind gefangen genommen worden und erschießen dich.
Naja.
Und davon gibt es so ein paar Szenen, die sind so fucking gruselig.
Ich kann es mir vorstellen.
Ultra übel. Das war echt, nö.
Ja, nö. Das kann man vielleicht auch zum nächsten Film sagen, um den es geht. Das ist nämlich der, den ich noch gesehen habe. Es geht um American Psycho. Über den hat Tim ja letzte Episode geredet und der hat auch sogar ganz kurz mal dazu gespoilert. Da bin ich ja aus dem Raum rausgegangen. Mhm. Und deswegen haben wir hier gleich, also erstmal allgemein gesagt, ich finde den Film gut, finde, er macht was Neues, aber er macht zu wenig aus dem Material, was er hat. Und so ab jetzt...
krasser Spoiler.
Könnt ihr, Achtung, wir haben hier Kapitelmarken, sowas Cooles haben wir ja. Könnt ihr zur Kapitelmarke Matrau Such Crap vorspringen? Denn da geht's weiter, weil das ist jetzt der letzte Film bei, was wir gesehen haben. Und deswegen ab jetzt Spoiler und dann könnt ihr ab da wieder weiterhören. Ja, falls ihr den Film natürlich noch nicht gesehen habt, aber ihn anzuschauen lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich mal so sagen. Okay. So, los geht's. American Psycho.
Ich möchte Fragen stellen, du beantwortest sie, warum du den Film nicht so gut fandest wie ich.
Darf ich erstmal sagen, was ich an dem Film mochte? Allgemein so, oder worum es
okay.
auch... Also worum es geht, ist jetzt ja klar, falls ihr hier in der Spoiler-Sektion seid, eben dieser reiche Banker, der eigentlich nicht wirklich arbeiten muss, weil die Firma seinem Dad gehört und halt darauf steht, Frauen zu ermorden und dauernd Fantasien darüber hat. Eine meiner Lieblingsszenen, die seinen verrückten, kaputten Charakter so gut beschreibt, ist die Szene, wo sie sich gegenseitig die Visitenkarten zeigen.
Ja, das ist so schön,
das ist so gut. Mit die beste Szene im ganzen
Darf
Film.
Darf ich kurz erzählen?
Gerne.
Also, es ist immer so, bei diesen Bankern ist immer ein Schwanzvergleich. Wer ist der Geiste? So, ich hab die Prostituierte, bababam, ich hab so und so viel Lines-Kurs gezogen, ich hab so viel Geld, bla bla bla. Aber die Visitenkarten sind der papierene Penis der Banker. Und zwar zeigen die sich so immer gegenseitig so, oh, das ist wunderweiß-beiges Papier mit goldenem
Einstich. Sogar, nein, das Beste war, Achtung, hier die Detailverliebtheit, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er zeigt nämlich seine neuen Visitenkarten und, Achtung, das ist der eine erst, das ist Eierschalenweiß und er dann, das ist Knochenfarben. Was so gut ist, wenn du bedenkst, was sonst noch im Film passiert, ist es sehr genial. Und sie reden auch über die Schriftarten, was sehr nerdig ist, was so als Normalsteher gar nicht unbedingt, was, ja, irgendwie Schriftart, bla. Ich habe in Microsoft, bei Word habe ich halt Times New Roman, der hat irgendwas anderes. Aber wenn du die kennst, ist es wirklich sehr, sehr genial, weil ich befasse mich da auch so ein bisschen mit.
Und bei Typografie erzeugt eine Stimmung, wenn du es siehst. Man denkt jetzt nicht so, okay, hier Serifen, bla bla bla, Südhellin, bla bla bla, ist jetzt Nazi zum Beispiel oder so.
Ja.
Aber wenn du weißt, die richtige Schrift einzusetzen, das macht einen himmelweiten Unterschied. Auch bei Vorträgen, es ist unglaublich.
Ja.
achtet drauf, was ihr für Schriften benutzt. Nehmt nicht Calibri oder Times New Roman.
Auf keinen Fall. Nehmt auch nie Comic Sans.
Bitte nicht. Was cool ist, ist zum Beispiel...
Falls ihr einen Mac habt, Helvetica New auf jeden Fall.
Ja, das ist die von Ne, warte. Es gibt eine von... Die heißt irgendwie... Es gibt auf jeden Fall bei Word 1, wo du die Game of Thrones Dinger benutzen kannst.
Okay, auch sehr cool.
Also es gibt extrem geile und bitte guckt nach, was am besten zu eurem Vortrag passt. Es ersetzt eine Stimmung.
Ja,
und jetzt das aber weiter. In diesem Film auch.
So, ja, Punkt. Genau. Punkt. American Psycho. Sonst... es ist alles sehr, sehr krank, was er macht. Man versteht teilweise seine Motivation und alles. So, ich möchte jetzt aber eigentlich...
Schon komisch eigentlich, wenn du dir vorstellst, ein Typ, der ultra reich ist, du siehst ihn im Film übrigens nie arbeiten.
Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, er muss halt nie arbeiten, so.
Ja.
Eine meiner Lieblingsszenen war seine Szene, seine Morgenroutine-Szene.
Ja, genau.
Ich mache mir das und das. Da siehst du seine Versessenheit einfach auf seinen eigenen Körper.
Und vor allem auf die Perfektion.
Auf diese Perfektion. Ich trainiere jeden Morgen, ich mache Liegestützen mittlerweile an die 1000.
Ja, genau.
Alter, sowas ist...
Ich bin jetzt bei 1000 Sit-Ups oder sowas. Und du siehst halt auch, also Christian Bale ist halt fucking durchtrainiert.
Aber nicht nur einfach auf Masse, sondern definiert.
Ja, genau. Ja. Und das Geile ist halt, für meine Haare benutze ich das hier. Damit sie glänzen, benutze ich das hier. Damit meine Schulterregion von Schuppen befreit ist, benehme ich das hier mit Orangenbla. Das hier so mit Melonen. Das hier ist für meinen Rücken, weil bla bla bla. Das hier ist für meine Brust, für meine Handgelenke. Ich habe eine extra Handcreme. Und also das sind halt so 20 verschiedene Sachen. Und du denkst, ja gut, okay, warum? Aber es passt halt einfach. Es ist so geil.
Ja.
Das ist so, also ich finde, bei Film ist es wichtig, den richtigen, unnötigen Mist zu erzählen, damit der Film geil wird.
Naja, was heißt es unnötig? Es ist ja in diesem Fall nötig, um den Charakter näher zu spezifizieren. Schon,
aber für die Story unnötig.
Ja,
so.
Klar.
Und sozusagen,
trotzdem musst du ja Charaktere beschreiben.
Die meisten Randdetails machen die Charaktere aus und machen die Story erst zu dem, was sie sind, nicht die Story an sich.
Ja.
Und das Coole bei diesem Film ist, dass zum Beispiel, wie fandest du das Intro mit diesen roten Flecken?
Hat mich jetzt halt nicht mehr so viel geflasht, weil ich wusste, dass kein Blut war. Sonst, ich fand es trotzdem nicht schlecht.
Unfassbar geil.
Ja. Okay, dann...
Oder, warte. Die Szene, wo er seinem Anwalt stecken will, dass er die Leute umgebracht hat. Und er glaubt es ihm nicht.
Ja, da kommen auch gleich meine ersten Kritikpunkte.
Was?
Jetzt
nicht dein Ernst.
Fangen wir mal an. Also das Finale sozusagen, wo er auf einmal jeden erschießt und komplett am Rad dreht, sich dann aber noch...
Ja, er hat keine Kontrolle mehr, deswegen er ist einfach nur
eine Rattenhandlung. Ja, das kritisiere ich auch nicht. So, dann ist er in seinem Büro, rettet sich sozusagen vor der Polizei und allem und ruft seinen Anwalt an und gesteht ihm sozusagen das. Und später am nächsten Tag trifft er seinen Anwalt, ist eigentlich wieder normal angezogen und sagt ihm das halt nochmal persönlich. Und da sagt er, am Ende sagt er eine Sache im Voice-Over, das ist jetzt Zitat 1:1, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, als ich den Film gesehen habe, weil das auch ziemlich am Ende, das ist nur noch im Voice-Over, man sieht ihn nur noch im Close-Up, das ist so die letzten Gedanken von ihm. Das ist die allerletzte Zeile im Film. Dieses Geständnis war völlig bedeutungslos. Und das beschreibt für mich auch so ein bisschen das Problem des Films. Wir haben diesen sehr kranken, sehr interessanten Charakter, der sehr kranke Dinge tut, die auf irgendeine perverse Art und Weise interessant für uns wirken. Aber wir haben ein Ende, das für mich sehr unzufriedenstellend war. Du darfst gleich darfst du deine Meinung dazu abgeben. Mhm. Aber er sagt halt, es war völlig bedeutungslos. Und es war auch so das Ding, er kommt mit allem davon, was er macht, einfach weil er da in dieser Welt ist. Das kann man natürlich jetzt anders sehen. Ja, es liegt daran durch das Geld und alles und steht alles für seinen Charakter. Für mich war es aber so, sie haben diese Story von diesem krass abgedrehten Typ, der am Ende nochmal so richtig durchdreht und nicht dafür bestraft wird. Und dann ist es das. Da fehlt so ein bisschen einfach der Schlusspunkt, der da schwierig zu setzen ist. Auf jeden Fall, ich verstehe es, dass es schwierig ist. Aber er muss halt, meiner Meinung nach, gesetzt werden, weil sonst haben wir einfach eine Story, ähnlich, was auch Kritik bei Wolf of Wall Street war. Bei Wolf of Wall Street, genau wie hier, haben wir einen Hauptcharakter, der eigentlich ein völliges Arschloch ist, aber so interessant wiederum ist oder so ein Arschloch, dass es dem Zuschauer Spaß macht, ihm den ganzen Film über anzuschauen.
Wie bei Archer.
Oder wie bei Archer, genau. Jetzt ist es aber so, bei Wolf of Wall Street haben wir ein Ende. Da ist es so, ja, blöde Konsequenzen für ihn. Hier ist es aber so, es ist einfach vorbei. So, es war einfach ein Arschloch. Wir haben jetzt den ganzen Film lang im Arschloch zugeschaut und dann war's das. Und dann fehlt so ein bisschen der Sinn oder beziehungsweise die Message, die mir der Film damit transportieren wollte. Fehlt mir da irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich rüberkam, was jetzt da meine Kritik dran war. Ich weiß nicht. Tim, du siehst das Ganze ja etwas anders. Du bist ja sehr begeistert von diesem Film. Was sagst du denn zu meinem Kritikpunkt?
Ich finde, das ist das perfekte Ende. Also, okay, erstmal abgesehen davon, dass das von einer Geschichte abgeleitet ist, also dass der Film eigentlich nur eine Geschichte verfilmt hat. Also, dass man, wenn dann die Kritik bei der Geschichte ansetzen muss und nicht beim Film. Klar, im Film sieht man es jetzt, aber ich fand's, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwas Besseres hinmachen kannst als das.
Doch, ich mir schon.
Okay, dann sag mir zum Beispiel mal, irgendwie hättest du es gerne danach schlimmer gehabt, dass es noch eine prekärere Situation ist. Es gibt ja im American Psycho 2, dass du sozusagen darauf hinleitest, dass du eine Art Cliffhanger hast oder dass es alles aufgelöst ist, dass er sozusagen sein Böses eingesteht, dass er aufhört, dass man sieht, wie er noch krasser weitermacht oder...
Entweder so, also für mich, das ist jetzt meine ganz eigene Meinung, wäre es halt so, dass er ist ja so ausgerastet am Ende, gell? Er hat es ja überhaupt nicht mehr so unter Kontrolle gehabt, dass er sich dann irgendwie in dem Moment klar wird, dass es einfach zu viel war. Und vielleicht, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an oder falsch irgendwie, zum Selbstmord greift, weil damit hast du ein Ende.
Hab ich auch gerade überlegt, aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil es ist so, du merkst, also beim
Ende... Ja, natürlich, er hat ja diesen krassen Charakter, er ist eingenommen von sich selbst, er möchte sich nicht selbst
verletzen. Wenn er fertig ist mit dem Dialog mit seinem Anwalt, hat er so den Punkt, wo er merkt, so, er kann sich eigentlich alles erlauben, was er will. Die Grenzen sind komplett offen. Warum soll er sich dann umbringen?
Ja,
würde eben. Ich mich jetzt fragen. Also, würde für mich keinen Sinn
machen, wenn er sich umbringt. Vielleicht nicht mit dem Anwalt telefonieren und irgendwie, keine Ahnung, die Klimax zu Ende bringen, indem er sich umbringt oder... Weil für mich ist halt, du hast diesen Spannungsbogen, der immer krasser hochgeht. Dann hast du dieses Finale sozusagen, wo er komplett ausrastet. Mhm. Und dann hast du dieses Ende, was einfach komplett abflacht und so einfach weg ist. So. Das war's dann so. Das ist dann so, und jetzt? Weil genau das habe ich nach dem Film gedacht. Und jetzt? So, ja, schön für ihn so.
Also was ich, also Spannungskurve weg, es gibt zwei Arten. Es gibt gut Spannungskurve weg, im Sinne von Fall aufgelöst. Ja. Und es gibt schlecht Spannungskurve weg, im Sinne von Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Und hier muss ich sagen, es ist wirklich das perfekte Ende für mich. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, was er irgendwie machen könnte. Das ist das ideale Ende. Also stellt euch vor, also ich weiß nicht, was soll er denn noch machen? Er hat gemerkt, er kann sich alles erlauben, was er will.
Naja, aber du hast ja auch irgendwie so ein teilweise...
Er für mich war kurz davor, seine Sekretärin zu killen. Einfach, weil er es kann.
Einfach, aber für mich war es so ein offenes Ende, was irgendwie den mich als Zuschauer unbefriedigend da lässt.
Ja, bei mir war es so, es war ein offenes Ende, was so...
Wenn es weitergeht...
Es lässt deine Fantasie spielen. Was könnte er als nächstes machen?
Ja, eben, und das ist auch mein Problem. Es lässt meine Fantasie spielen. Und wie geht's weiter? Ja, er tötet einfach so alle Frauen.
Läuft es bei dir darauf raus, dass er einfach jeden umbringt, der ihn nervt?
Ja.
Ja?
Weil ich weiß nicht, so wirkt es am Ende.
Ja, klar.
Und deswegen, aber dann bringt er einfach weiter Leute um. Und dann hast du einfach einen Serienmörder, dem du beim Morden zuschaust, wo nichts weiter dahinter
ist. Aber das Geile bei dem Film ist doch nicht, dass er irgendwie ein Serienmörder ist, der so von Trieben gehetzt ist und so, ah, ich muss jetzt wieder einen umbringen, sondern er sieht dann Leute und er ist so von innerem Hass geprägt. Er ist einfach so,
ja, klar.
Er ist das größte Arschloch aller Zeiten.
Ich finde ihn als Charakter sehr, sehr interessant. Trotzdem finde ich, dass die Geschichte an diesem Punkt einfach irgendeinen Abschluss oder irgendeine...
Ich finde, es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Evolution zum nächsten Punkt, wo also er ist, vorher ist er gebunden mit der Angst, so fuck, was ist, wenn es auffliegt, bis er merkt, so, er kann alles machen. Ich weiß nicht, für mich ist das so eine höhere Stufe, so The Killer V2, er kann machen, was er will. Ihm, es ist scheißegal. Er kann eine vergiften und seinen Namen in ihr Arschloch ritzen oder so. Was weiß ich, was der machen kann.
Ja, schon, aber das stört.
Ist doch
okay,
nur krass.
Dir gefällt's. Mich stört's. Also ich würde sagen, da kommen wir, glaube ich, auf keinen gemeinsamen Nenner. Aber da habt ihr jetzt mal zwei sehr differente Meinungen zu diesem Thema gehört und zu diesem Film. Deswegen würden wir euch empfehlen, schaut euch American Psycho an. Also eigentlich solltet ihr ihn schon gesehen haben, wenn ihr uns gerade zugehört habt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, dann kann ich nämlich die Kapitelmarke machen und es dann nochmal sagen.
Wunderbar.
Weiter geht es mit Much Wow.
Such Crap.
Genau. Falls ihr jetzt wieder eingeschaltet habt wegen American Psycho, schaut ihn euch an, auf jeden Fall. Ja. Und dann könnt ihr nochmal die Diskussion von gerade eben hören.
Genau.
Weil die fand ich sehr gut und da waren zwei so unterschiedliche Meinungen.
Okay, und unser Thema ist eins, das, der, du sagst es gar nicht, eins der wichtigsten Themen, die jemals besprochen worden sind und besprochen werden müssen von jedem einzelnen Menschen, der einen Podcast macht oder mit anderen Leuten über Filme redet. Und zwar das Thema Horrorfilme. Horrorfilme sind die Essenz von Kino.
Ja.
Ein guter Horrorfilm ist tausendmal besser als jeder scheiß Kulturfilm. Als jeder Film, der irgendwie tolles Screenplay hat. Richtige Angst nach dem Film lässt sich durch nichts ersetzen. Der Spaß an einem guten Horrorfilm ist das Ultimative.
Und damit.
Und es ist auch die größte Schwierigkeit, einen richtig guten Horrorfilm zu machen.
Und damit hast du für mich gerade in diesem letzten Satz hast du es für mich zusammengefasst, warum ich Horrorfilme so sehr liebe und warum ich auch so viele davon schaue. Jetzt denkt ihr euch, der schaut so viele, aber der hat jetzt in dem letzten Podcast vorhin gar nicht über einen geredet. War das Problem?
Es liegt daran, dass die meisten scheiße sind.
Und ja.
Du willst nicht drüber reden.
Ja.
Es ist so, du schämst dich dafür, sie angeguckt zu haben.
Ja.
Also du so, ja gut, okay, ich habe jetzt hier. Böser Mensch tötet andere Frau, holt einen Geist und sie wohnt in einem Haus und kackt ihm ins Gesicht. Teil 5 gesehen. So, toll. Aber es kommt halt nichts Neues. Aber es lohnt sich bei Horrorfilmen, also es ist so, jeder Mensch guckt Horrorfilme, das kann niemand bezeugen, außer die Pussys sind, da kenne ich auch so ein paar Leute. Aber es lohnt sich nur über die richtigen Bomben zu reden. Also so über so.
Genau, also erstmal.
Diesen dünnen Film an Scheiße, darüber brauchst du ja nicht reden.
Erstmal möchte ich nochmal so klar differenzieren zwischen verschiedenen Arten des Horrorfilms und was ich gut finde und was ich nicht gut finde, weil dann wird auch gleich schon sehr viel klarer, wer von uns welche Filme dort favorisiert oder eher nicht. Also zum Beispiel, da ich halt so viele Horrorfilme schaue, auch schlechte, und das Ding ist, in den meisten schlechten Horrorfilmen werden Jumpscares, das einfachste Mittel des Erschreckens, durch einfach einen lauten Ton oder durch ein schnell aufflackerndes Bild, wofür du dich auch einfach körperlich schon erschreckst, gar nicht mal psychisch, das sind für mich halt die billigsten Schrecker. Die besten Schrecker sind, oder die besten Horrorelemente eines Films sind für mich aber psychische Elemente, wo du einfach so fertig psychisch bist oder so über diese, weil Horrorfilme sind sehr, sehr oft sind sie übernatürlich.
Ja.
Eigentlich fast immer. Und
du kannst eigentlich ohne übernatürliche Sachen praktisch keinen Horrorfilm mehr machen.
Genau, und dann wird es meistens ein Thriller.
Ja, meistens ist es nämlich dann wäre es ein Monsterfilm und es gibt so Millionen von Monsterfilmen, die einfach scheiße sind,
dass
es einfach so ausgelutscht.
Genau, und was ich eben gerade auch zu Ende führen wollte, dass für mich eben dieser psychische Horror sehr viel mehr wirkt als dieser physische Horror sozusagen durch dieses Erschrecken, weil das einfach viel zu sehr ausgelutscht ist und ich es einfach dadurch, dass ich schon so viel gesehen habe, oft vorhersehe und dann selbst das nicht mehr wirkt und dann ist einfach gar kein Schrecken für mich da.
Also bei mir ist es so, ich erschrecke mich bei allem.
Ja.
So, ich habe keine Angst in dem Sinne, sondern ich erschrecke mich einfach nur und zwar so körperlich, dass ich vom Stuhl falle, zum Beispiel. Oder es war einmal total krass, muss ich kurz erzählen. Ich habe im Fernsehen lief Freitag der 13., die neue Version. Da war so scheiße, dass ich eingeschlafen bin.
Mhm.
Am nächsten Morgen habe ich gedacht, so fuck, wie geil wäre es jetzt, wenn ich jetzt heute Nacht richtig lang aufbleibe, total viel Energy Drinks trinke, damit ich so richtig hyperaktiv bin und mir dann einen richtig guten Horrorfilm angucke.
Was hast du dann angeschaut?
Ich weiß es nicht mehr, das ist ja das Schlimme. Ich war auch betrunken, aber egal. Aber ich war nur ein bisschen angetrunken. Mir war nicht schlecht, weil ich habe nicht zu viel getrunken. Ich habe 2 Bier oder so.
Ist okay, egal. Tim. Brauchst dich nicht zu rechtfertigen.
Nee, und ich habe mich so erschrocken, dass ich gekotzt habe. Ultra krass. Ich saß so da und es war so, also es war halt auch so ein Jumpscare, der aber so übel war, weil du hast es nicht erwartet, dass ich so, also kennt ihr, wenn ihr so zusammenschreibt, entweder ihr schreit oder ihr macht so, oh, fuck, was ist das? Und es ist so, boah, oh Scheiße, oh, Tisch voll mit Kotze, danke. Weggewischt, weitergeguckt und dann war er geil. Aber es war echt komisch.
Okay, ich habe mal eine Idee, wie wir dieses Thema angehen. Ich hätte zwei Filme, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte. Und du hast ja eher eine Filmreihe, die so
Nein,
das darfst du nicht falsch verstehen. Okay, da hast du vielleicht noch mehr. Ich möchte aber nur mal einfach darauf eingehen, weil die für mich so... Neue oder das Gute an Horrorfilmen... Eigentlich habe ich drei Filme.
Wir machen so, wir teilen es in drei Teile auf. Wir machen Zombie-Filme, Monster-Filme, Geister-Filme.
Zombie-Filme sind für mich so gut wie nie Horrorfilme, deswegen würde ich das halt bei mir rausnehmen.
Dann nehmen wir.
Ich würde sagen, jeder nimmt einfach drei okay, so gut. Sachen, die auch für ihn interessant sind. Okay, dann fange ich nämlich mal an. Für mich gibt es einmal natürlich, es gibt ganz klassisch den Splasher-Horror. Den einfach, oder Splatter-Horror, ja, besser gesagt. Splasher, was ist das?
Die rutschen. Ja, nee, es geht um Wasserbomben.
Ja, ja.
Wenn die besonders gruselig aufklatschen, so. Oh nein, es könnte ihm wehtun. Und alle, ah,
Wasser.
Das war ein Bauchplatscher.
Ja, egal. Also Splatter-Horror. Ja. Und da war für mich das Krasseste, was ich gesehen habe, Evil Dead. Und zwar nicht der alte von 1975, glaube ich, sondern die Neuverfilmung von vor 2 Jahren, die zwischenzeitlich auf dem Index war, jetzt nicht mehr auf dem Index ist. Die habe ich mit einem guten Kumpel gesehen und ich sage so viel zu dem Film, das ist jetzt kein großer Spoiler, am Ende regnet es Blut. Ja, es regnet Blut.
Klingt voll cool.
Dieser Film ist so heftig. Es gibt eine bezeichnende Szene, da schaut die vom, ja, Dämon Besessene, ist halt so, schaut gerade in die Kamera und hat ihre Zunge so draußen und schneidet sich die Zunge in der Mitte durch und...
Mit einer Schere?
Nee, mit einem Messer. Es sind ziemlich heftige Momente drin in dem Film. Also Evil Dead, die Neuverfilmung, sehr, sehr krass. Alles altbekannt, aber es ist einfach so heftig. Deswegen war es ja auch zwischenzeitlich auch im Index, auch zu Recht, muss man sagen. Aber Evil Dead ist in dem Genre so mit mein Favorite, und aber auch es ist fast schon zu heftig, muss ich sagen. Dann das nächste, was ich mal sagen müsste. So,
darf ich kurz?
Ich kann
Äquivalent dazu
sagen. Ja, okay, dann mach du.
Okay. Es gibt, also wir müssen unterscheiden zwischen westlichen Horrorfilmen und japanischen Horrorfilmen oder asiatischen Horrorfilmen, weil die sind zum Teil so übel. Also wenn ihr, also es gibt richtig brutale westliche Horrorfilme, aber die aus Asien sind zum Teil so übel, die sind so schlimm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heftig die sind. Also es gibt zum Beispiel, ich kann mir keine Namen merken, weil es ist immer so dieses Ichige Horike, so heißen die dann halt, haben ewig lange japanische Namen oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Und du siehst, das sind halt immer so Psychofilme. Also mit Geistern, aber nicht irgendwie Geister, die dann irgendwas rumschieben, sondern Geister, die Leute besessen machen. Und zwar jetzt nicht so, sie sind hier, rennen rum und töten Leute, sondern sie sind halt so ganz kurzzeitig richtig krass Psycho und danach wieder normal und wissen nicht, was los war. Und die Filme sind meistens aus der Sicht dieser Person. Und ich kann euch echt keinen Namen nennen, es tut mir total leid, aber ich möchte gerne kurz von zwei Filmen reden, und zwar von zwei Filmprinzipien, von denen es halt mehrere gibt. Und zwar, es gibt eine Szene in irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, da guckt der Protagonist ein Foto an und sieht dort seine Tochter. So, und guckt dann in den Spiegel und sieht sich dastehen, auf dem Boden sind überall Fotos verteilt, aber in echt nicht. Und auf seinen Schultern sitzt sein Mädchen, aber sie umklammert ihn so komisch.
Okay.
Und du siehst auch einen Abdruck auf seinem T-Shirt, aber sie sitzt nicht auf ihm. Und so die ganze Zeit so Sachen. Und er hat die ganze Zeit das Gefühl, sie steht irgendwie hinter ihm und verfolgt ihn. Und du siehst ihn dann zum Beispiel, er steht vor seiner Katze oder vor seinem Hund. Und sie gucken ihn so an. Und er guckt so zur Seite. Und sie gucken ihn aber nicht an, sondern sie gucken immer hinter ihn und so. Oder zum Beispiel die Kamera. Also so eine Überwachungskamera, er läuft irgendwie eine Straße lang und die Überwachungskamera fokussiert erst ihn und dann irgendwas hinter ihm, aber du siehst nichts. Und so ist es die ganze Zeit. Also irgendwie irgendwas ist hinter ihm und am Ende natürlich passiert halt irgendwas. Und das zweite ist, sind Leute, es sind so Fahrstuhlfilme. Klingt total behindert, also Fahrstuhlhorrorfilme. Aber die sind so schlimm, wenn du die, also kennst du Kennst du...
The Elevator.
Es gibt sogar einen Film, die Monster-Rolltreppe. Das ist der geilste Trash-Film, den du dir angucken kannst.
Okay.
Die Leute stellen sich drauf und oben ist so ein Monster, was so... halt die Leute frisst.
Ja, ist lustig. Kann man machen.
Ja, und halt diese Fahrstuhlfilme, wo halt, also die gehen halt rein und werden im Fahrstuhl gekillt von irgendwas. Also zum Beispiel der Fahrstuhl zermatscht sie oder sowas. Und das ist halt schon scary.
Okay, dann habe ich mal so die innovativen Horrorfilme, zu denen ich jetzt mal Cabin of the Woods zählen würde. Auch ein neuerer Vertreter dessen. Ja, es geht eigentlich um 5 Jugendliche in einem Haus im Wald, aber mit übernatürlichen Dingen. Und einem mit sehr interessanten Story-Ansätzen, die man so, würde ich sagen, Cabin in the Woods, vorher noch nicht gesehen hat. Also jetzt, Achtung, Spoiler, es wird ja alles so ferngesteuert.
Ich fand ihn scheiße, ich fand ihn nur scheiße.
Achtung, lass mich mal, es wird alles so ferngesteuert und es werden einfach Wetten darauf abgeschlossen, wer zuerst durch was stirbt und sowas, was ziemlich geil ist und die Idee dahinter ist so gut. Achtung, das funktioniert auch alles, bis es dann zum Showdown kommt, wo sie dann, wirklich dort sind, also in diesem
Haus, ganz kurz, wo die ganzen Monster. Um zu erklären, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Sie sind in dieser Ferienhütte, aber die wird komplett davon von so einer Untergrundorganisation gesteuert, die halt zum Beispiel Gas in den Raum läuten, dass die Leute veranlasst, irgendwas zu tun, und irgendwelche Taten triggern halt Ereignisse, die irgendwelche Monster freilassen, und damit diese Monster, also wenn die Monster Leute töten, je mehr Leute geopfert werden dadurch, desto besser geht's dem Weltgeschehen insgesamt.
Ja.
So. Und die Leute haben natürlich diese Untergrundbasis, und am Ende kommen sie zu dieser Untergrundbasis.
Ja, genau. So, zwei schaffen das.
Genau.
Und ganz am Ende sind sie dann nämlich in so einem Raum, und das war auch das, was mich dann gestört hat. Und dann irgendwie so, ja, irgendwie, du opferst dich jetzt, weil du die einzige Jungfrau hier bist, und dann geht die Welt nicht unter, oder du rauchst jetzt mit mir einen Joint und die Welt geht unter. Ja, komm, lass einen Joint rauchen, die Welt geht unter, bam, Ende. So, was? Warum geht jetzt die Welt unter? Das war dann so ein bisschen krass. Aber die Idee an sich, die Umsetzung ein, zwei Mal als hier gehackelt.
Fandst du ihn echt gruselig?
Nee, gruselig nicht unbedingt, aber ich finde die Idee dahinter sehr, sehr gut.
Ja, aber dann ist es ja mehr ein cineastischer Film als ein Horrorfilm. Das ist ja, er war echt schon mehr Comedy.
Aber dann vielleicht ein, zwei Mal unfreiwillig. Also da möchte ich eigentlich mehr die Idee loben, deswegen war das auch so als innovativer Horrorfilm abgestempelt von mir. Einfach nur, dass ich die Idee gut
finde. Habe ich auch noch einen, und zwar, ich kann wieder keine Titel nennen, aber du kennst, also kennt ihr aus Man of Steel?
Mhm.
Den Zorg oder wie der heißt, den bösen General?
Ja.
So, der Typ, der den spielt, ist auch der Protagonist in dem Film, über den ich gerade rede. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Und zwar spielt er einen Typen, der davon besessen ist, er wäre von der US-Regierung gekidnappt worden, und es gäbe Insekten bei sich in der Wohnung.
Okay.
Und er ist irgendwie bei so einer Frau, die gabelt ihn auf, und irgendwie nach und nach denkt sie auch, es gäbe überall Insekten. Und dann denken sie auch, sie sind irgendwie von außen irgendwie kontrolliert und dichten so alles mit Alufolie ab, damit keine Strahlen von außen reinkommen. Und überall haben sie so Bissspuren, und irgendwie fackeln sie dann auch das Haus ab, damit die Viecher gekillt werden, und ziehen dann um und sind dann aber, die Viecher sind immer noch da, dann wechseln sie die Laken und versuchen halt immer diese Bugs wegzubekommen. Aber es ist halt alles nur Einbildung. Und es ist halt nur, also die Leute sehen einfach nur, wie zwei Typen sich komplett verrückt machen und nach halt einfach umbringen, weil sie halt meinen, sie wären von, sie hätten im Körper irgendwelche Maden und so, die sie halt so sehen, aber die sind halt nicht da. Fand ich auch ziemlich cool als Idee.
Hört sich sehr interessant an, auf jeden Fall.
Ist scheiße scary und ziemlich unangenehm, wenn du ihn siehst.
Ja, glaube ich dir.
Gibt's so eine Szene, wo dann so ein Polizist von außen reinkommt, und du hast halt im Prinzip 10 Minuten lang nicht gesehen, was mit denen war, sondern nur so die Backstory von den beiden mitbekommen, und die haben halt alles innen drin mit Alufolie abgedeckt oder mit Frischhaltefolie. Überall ist Blut, weil sie sich aufgekratzt haben, weil sie gedacht haben, sie haben irgendwelche Maden unter der Haut, und er fängt an, sie zu fesseln und übergießt sie mit Benzin, um sie zu retten und so ein Zeugs, wie so eine total skurrile Opfergabe. Es ist übel.
Ja, dann mein nächstes Ding, der klassische Horrorfilm. Der nicht Jumpscare-klassische Horrorfilm.
Der auf Atmosphäre setzt?
Der auf Atmosphäre setzt, und das hat für mich kein anderer so gut geschafft wie The Conjuring, oder im Deutschen Conjuring, die Heimsuchung. auf dem Titelbild sieht man schon einen Baum mit einem Strick und im Hintergrund ein Haus.
Der Film war sehr, sehr gut, ja.
Wenn man sich diesen Film anschaut, also worum geht's? Es geht darum, eine Familie zieht in ein neues Haus, 1970, und dort passieren etwas schräge Dinge. Das erste, was passiert, ist, dass der Hund stirbt. Und der Hund wollte nicht mehr ins Haus und hat immer gebellt und sie wussten nicht, was los war mit dem Hund, und er stirbt.
Ja. Erinnert mich so ein bisschen an The Hills Have Eyes.
So ein bisschen, ja. jedenfalls passieren da einfach komische Dinge. Und das Ding ist so, dieser Film spielt so krass mit deinen Erwartungen wie kaum ein anderer. Deswegen jetzt auch nochmal Achtung, Spoiler, einfach nur um eure Erwartungen nicht kaputt zu machen. Es gibt so viele Szenen, wo du einen Jumpscare erwartest und sie es einfach weglassen. Ja, jetzt gut, ist es aber so, nein, sie machen es nicht jedes Mal. Manchmal kommt dann eine Art Jumpscare, aber das ist so perfekt getimed, finde ich, und so gut durchgesetzt durch den ganzen Film, dass es einfach passt.
Ja, beim Endeffekt spielen benutzen sie ja trotzdem Jumpscares, um eine Stimmung zu erzeugen, und benutzen sie nur deswegen nicht, um die Stimmung zu erhalten.
Aber das
finde ich ja manchmal auch irgendwie komisch.
Es ist, aber in diesem Film passt es einfach rein atmosphärisch so gut rein. Und jedenfalls engagieren sie dann zwei Geisterjäger sozusagen aus der Umgebung. Und die sollen sich dann darum kümmern. Und darum geht es dann. Also es ist wieder dieses ganz klassische, ein Dämon-Geist ist da drin. Und es ist aber sehr, sehr gut gemacht mit einem guten Showdown und allem drum und dran. Ja, hat 7,5 auf IMDb, ich würde sogar 8 geben, war für mich mit eins der Highlights je, die ich bei Horrorfilmen gesehen habe. Und die tragische Geschichte, diese zwei Ermittler oder diese zwei Geisterjäger, die haben so ein Arsenal von Dingen, die sie schon von exorziert haben oder von Geistern befreit haben. Und dabei ist auch eine Puppe. Und diese Puppe ist die Puppe Annabelle. Und dazu gab es auch ein Spin-off. Und dieses Spin-Off war leider der größte Müll, den ich seit langem gesehen habe. Denn dieses Spin-Off war, das war einfach richtig klassisch. Das war Jumpscare, Puppe, Jumpscare, also so richtig alles erwartet. Das war leider sehr schlecht, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil der Film so gut war. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil von Matrosa Trap, nämlich noch deinem letzten Teil zu den Horrorfilmen. Was hast du da noch? Tim.
Ich gucke gerade. Und zwar, ich wollte es einmal einen gescheiten Namen nennen. Und zwar, kennt ihr den Film End of Days von Arnold Schwarzenegger?
Sagt mir nichts.
Der hat, also, ich mag diese Psycho-Filme. Kennt ihr, oder kennst du Jacob's Ladder?
Ja.
Ich finde den so, also, das ist wirklich der einzige Film, den ich nicht fertig gucken konnte, weil ich ihn zu krass fand. Stellenweise. Der zu übel war. Also so unangenehm, zum Beispiel die U-Bahn-Szene, wo er so durchstolpert. Oh. Es ist so unangenehm einfach. Es ist so
aber dreckig. Es ist nicht so. Es ist, oh. Ich finde, da ist wieder nicht nur dieser Psycho-Horror, da ist ja auch noch mehr dabei. Das ist ja auch so ein bisschen.
Ja, so, es ist halt psychologischer Horror. Also auch,
ja, weil's nicht nur, finde ich. Da wirkt auch noch die ganze.
Ja, es ist halt ultra dreckige Stadt vor allem auch.
Ja, ja, so das, die ganze Umgebung und
alles. Also ich konnte nicht fertig gucken. Ich habe bis dahin geguckt, wo er seinen Arzt sucht, der seit einem Monat tot ist.
Okay.
Das fand ich echt so krass einfach nur.
Ja,
okay,
ja.
Okay, ich erzähle es euch jetzt nicht, ihr müsst euch angucken.
Egal.
Schaut ihn euch an. Kann man machen. Er ist schon echt übel. Ich schaue ihn mir irgendwann fertig an. So, zwei Filme, über die ich noch reden will. Und zwar Arnold Schwarzenegger, End of Days. Da gibt es eine Szene, also auch also eine Art Horrorfilm, es ist so ein Thriller. Da gibt es eine Szene, da siehst du, wie Arnold Schwarzenegger irgendwie in der U-Bahn sitzt, und dann ist da so eine Frau, die sitzt da irgendwie, und da ist so ein komischer Pedo, der sie irgendwie so blöd anmacht. Also, hey, komm, lass mir doch rein, komm, lass mich dich ficken und so, sagt so komische Sachen. Und irgendwie sie nimmt so die Handtasche und schlägt den Typen, und der Typ zerplatzt, als wäre eine Vase. So, aber es sind so Scherben, und dann sind so überall Scherben auf dem Boden. Und davon gibt es so komische Szenen, die so unangenehm sind. Wenn du dir vorstellst, dass so ein ekliger Typ dich irgendwie so anmacht, so, ja komm, ja, willst du ficken? Und der, und sie so, nee, basht ihn weg, und er zerplatzt einfach im Gang, so, pff, aber nicht mit Blut, sondern es sind einfach Scherben.
Interessant.
Fand ich ja. So scary. Oh Gott, war das schlimm. Fand ich voll gruselig. Und das zweite war ein Film, den ich nicht wegen der Jumpscares geguckt habe, sondern wegen der Atmosphäre, war Paranormal Activity 1. Ich weiß, dafür hassen mich jetzt einige, aber ich finde den so, ja, ich weiß, aber ich, ohne Scheiß, ich finde den Film so geil. Der ist, es ist unkonventionell, dass du einfach irgendwo eine Kamera hast, die einfach guckt, Du hast keine Winkelwechsel.
Da muss ich mal sagen, die Idee war gut im ersten. Mhm. Im ersten hat es auch noch einigermaßen für mich funktioniert. Aber dass jetzt schon der fünfte Teil rauskommt, ja, gut, ist einfach okay. Zu viel. Im zweiten fand ich es schon schlimm. Der dritte war hart an der Grenze und der vierte hat es getoppt. Also ja, der war unglaublich
schlimm. Der vierte war unfassbar scheiße. Aber ich kann dir sagen, warum ich den zweiten und dritten geil fand. Ich weiß nicht mehr. Und Tokyo Night. Tokyo Night war übel. Oh Gott. Mm. Hast du ihn gesehen?
Ja, war übel schlecht,
fand ich. Oh Gott, fand ich den krass.
Nee, Mann.
Doch.
Der hat überhaupt nicht gezogen bei mir.
An sich ist er ziemlich lame. An sich ist er ziemlich scheiße. Es gibt eine Szene, die ich so verstört. Ich konnte danach nicht pennen. Das war zu krass. Und zwar, der Protagonist ist halt so ein japanischer Junge und seine Schwester war in USA und hat von Katie, die mit dem Auto gefahren ist, die Beine gebrochen bekommen. Und Katie ist weggefahren. So, das heißt, ihre Beine sind komplett im Gips. Der Dämon ist aber in sie übergegangen und du siehst, wie er sich unten versteckt und rausrennt und du hörst nur, wie sie die Treppe runterläuft mit ihren gebrochenen Beinen. Und zwar nicht so wie normalerweise so tap, 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 sondern sie kann ihre Beine nicht bewegen, weil die eingegipst sind. Und es ist nur so...
Ja, ich glaube, das hört man nicht.
Ja, es ist so ein Klock, 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 so ein Stampfen. Aber so ein Unmengen, wie als hättest du so eine Holzpuppe, die du so... die halt starre Beine hat, die du so nachahmen willst, dass die läuft. Es war so unangenehm. Oh Gott. Ich fand's so krass. Und in Paranormal Activity 3 geht der Protagonist mit der alten Kamera raus und da ist so das Nachbarhaus und so die ganzen alten Leute kommen irgendwie und du siehst, wie er so dasteht und plötzlich wird sein Rücken durchgebrochen und er biegt sich einmal komplett um und ist tot. Ja. So plötzlich. Das fand ich krass noch.
Ja. So ein, zwei Schocker haben sie immer noch mal drin, aber nutzt sich halt irgendwie auch ab.
Ja, der vierte war scheiße.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, dass es war mit unserem Podcast. Ging ja mal wieder etwas länger, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir freuen uns auf euch, auch wenn ihr in einem Monat wieder dabei seid, wenn es heißt Dorfkino Nummer 7 ist es dann schon. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ihr könnt vom Tim noch mehr sehen auf YouTube. Er hat nämlich einen Let's Play-Kanal, den verlinken wir auch auf unserer Webseite www.dorfkino-podcast.de. Die aktuelle Episode, die ihr hört, ist Episode Nummer 6. Und dann könnt ihr einfach mal draufgehen, dann könnt ihr euch Let's Plays von Tim anschauen. Falls ihr noch mehr Audio-Podcasts von mir hören wollt, wo ich dabei bin, dann hört doch mal beim Pixel-Stammtisch-Podcast rein. Das ist ein Podcast über Games.
Games?
Und da reden wir eben über aktuelle Spiele-News der letzten 2 Wochen. Der kommt alle 2 Wochen noch mit 2 anderen Freunden. Pixelstammtisch.de ist auch verlinkt. Wir danken euch fürs Zuhören. Eine iTunes-Rezension wäre auch toll. Facebook haben wir auch. Macht das einfach mal alles und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich liebe Sie.